Der 29. Spieltag in der ersten Liga der Männer, er ist absolviert und wir haben die nächste Trainerentlassung. Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer beim 1. FC Union Berlin. Wir wollen das besprechen mit Magdalena Schweiger, sie ist Journalistin bei Ippen Digital, und mit Sascha Felter, den kennt ihr zum Beispiel aus dem Podcast Keeper Analyse. Ich würde sagen, los geht's.
Heute im Rasenfunk.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Schön, dass ihr den Rasenfunk gefunden habt und sehr schön, dass wir Magdalena Schweiger zum allerersten Mal mit dabei haben. Magdalena, schönen guten Abend.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Ja, hast du Lust, mit uns stundenlang über Bundesliga zu sprechen?
Absolut. Auch das unabhängig der Uhrzeit. Immer und jederzeit.
Ja, ich gebe es zu, diese drei Sonntagsspiele, Spieltage, die ziehen sich gerne mal so ein bisschen, vor allem wenn dann auch in der Dramaturgie eins der langweiligsten Spiele als letztes kommt. Aber das soll uns nicht behelligen, auch weil wir Sascha Felter hier haben. Sascha, schon vorab gab es Fragen aus der Community speziell an dich. Bin mal gespannt, ob wir die alle abdecken können. Ich glaube es ehrlich gesagt fast nicht. Aber zeigt ja, nicht nur ich freue mich, dass du wieder hier bist. Hallo.
Ja, hallo Max. Hallo Magdalena. Ich freue mich sehr auf die nächsten Stunden mit euch beiden. Auch schön, dass Magdalena hier den frischen Wind mit reinbringt.
Yes.
Max, hier beide als, ich werde etwas gerade abgewichste Rasenfunksäue, die schon einige Bundesliga-Spieltage hinter sich haben. Ja, es ist ja noch ein bisschen was anderes, aber
hey,
ich bin guter Dinge. Es war eigentlich ein ganz okayer Spieltag, muss ich sagen.
Ja.
Also auch jetzt mal das letzte Sonntagsspiel mal so genommen. Aber sonst mit meinen beiden Sonntagsspielen war ich eigentlich ganz zufrieden, zumindest was die Tore anging.
Ja, das glaube ich. Ja, da gab es definitiv schon schwierigere Spieltage für die Gäste und ich komme ja hier sowieso komplett ausgeruht rein, denn Eva hat mich vertreten am letzten Spieltag. Ganz herzlichen Dank dafür nochmal. Aber dann lasst mal reingehen mit der Meldung des Spieltags. Am Samstagabend wurde bekannt, dass Steffen Baumgart nicht mehr Trainer bei Union ist. Das 1:3 bei Heidenheim war sein letztes Spiel und auf der Pressekonferenz, da konnte man schon so ein bisschen einen Vibe spüren. Ich weiß nicht, ob es intern vielleicht eine Punktevorgabe gab oder vielleicht sogar ein näheres Ultimatum noch, aber Steffen Baumgart hat unter anderem das hier gesagt.
Ich bin in der Verantwortung und es ist nicht nur dieses Spiel, sondern es ist schon das ein oder andere, wo wir nicht nur unzufrieden sind, sondern wo wir es einfach auch nicht gut gemacht haben und wir müssen bei uns bleiben, wir müssen klar bleiben. Aber wir dürfen natürlich auch nicht die Augen zumachen vor Dingen, die wir nicht gut machen. Und heute war es eine ganze Menge.
Und wenn man sich das anguckt, Magdalena, diese Aussage, eben die Verantwortung, eben nicht die Augen zu verschließen, dann die Pressemitteilung, die Union rausgegeben hat, in der im Grunde sehr ähnlich formuliert wurde. Also da hieß es wortlich, wir lassen uns nicht vom Tabellenstand blenden. Der Tabellenstand sagt nämlich, 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz sind es aktuell noch. Das zeigt schon eine gewisse Dringlichkeit da, glaube ich, bei den Berlinern. Kannst du das denn nachvollziehen, dass man jetzt zu so einem späten Zeitpunkt nochmal den Trainer wechselt?
Ich kann es so einem Stück weit nachvollziehen. Ich meine, es gibt negativ und positiv Beispiele, wenn Trainer so spät entlassen werden. Es sind jetzt noch 5 Bundesligaspieltage, bis es dann auch zum Schluss kommt. Von daher, Union Berlin ist jetzt keine gefestigte Bundesligamannschaft. Den Take würde ich jetzt einfach trotzdem noch machen, obwohl sie schon länger auch in der Bundesliga spielen. Und daher, glaube ich, muss Union auch immer noch nach unten schauen. Und die 7 Punkte, die sind schneller weg, als man denkt, vor allem wenn man jetzt auch die direkte Konkurrenz anschaut.
Ja, wobei man natürlich Sascha auch sagen könnte, also da strotzt jetzt auch keiner so richtig vor Kraft bei der direkten Konkurrenz. Gleichwohl ist es natürlich, also wenn du gegen den Tabellen 18. verlierst, soll überhaupt gar kein Heidenheim-Disrespect sein. Aber also Steffen Baumgart hat auch gesagt, wir haben es nicht geschafft, auf Augenhöhe zu agieren und das sei eine große Enttäuschung gewesen. Und man muss sich ja nur die Rückrundenbilanz angucken, die ist nicht gut von Union. Also was sind deine Gedanken dazu?
Naja, man hat ja, glaube ich, mit Baumgart Ende des Jahres noch verlängert oder Anfang des Jahres, ich weiß gerade gar nicht. Ne? Ich meine, die ganzen Probleme, die es jetzt spielerisch gibt, die hätte man da auch schon sehen können, die gab es ja damals auch schon. Und wenn man jetzt auch gerade auf diese 2026er Bilanz schaut, man gewinnt halt, gegen Mainz gewinnt man nicht. Gut, Urs Fischer meint es immer noch was anderes als das Mainz von vorher. Ne? Aber ansonsten, glaube ich, gegen Freiburg gewonnen. helft mir mal auf die Sprünge. Ich muss gerade zu meiner Verteidigung sagen,
gegen Freiburg. Spiel,
gegen Freiburg gewonnen und dann irgendwie noch eins mehr. Aber sonst hat alles verloren, gegen Wolfsburg verloren. Zwar noch im alten Jahr, aber trotzdem, also es hat sich ja trotzdem auch so auch in den Ergebnissen, finde ich, schon so angedeutet, dass da einiges im Argen liegt. Und ich glaube, bei Union hat man da jetzt eben die große Angst, dass man das noch versemmelt. Ich glaube aber nicht, dass das noch passieren wird, weil die Mannschaften, die noch hinten dran sind, die, also sowohl Bremen, Gladbach, St. Pauli, da rechne ich auch nicht damit, dass da jetzt viele Punkte noch geholt werden. Der einzige Mannschaft, der wirklich noch zutraue, viel zu punkten, ist Heidenheim. Und die sind halt schon so weit weg, dass es nicht mehr so viel ausmachen könnte jetzt für Union. Also in Summe ist es halt wieder so eine typische Bundesliga-Entscheidung. Wir wollen auf den letzten Meter noch mal irgendwas ändern. Im Blick auf das Restprogramm Wolfsburg, Leipzig, gut, Köln und Mainz, das wären dann halt die entscheidenden Spiele. Ich glaube, Augsburg am letzten Spieltag kann man, glaube ich, nochmal so mit dem Punkt mitnehmen, gerade zu Hause, wenn es für Augsburg um nichts mehr geht.
Aber gerade jetzt das nächste Heimspiel gegen Wolfsburg, klar, da ist natürlich eine große Brisanz drin, aber auch eine große Chance. Im Grunde ist es so, dass man sagen kann, ein Dreier, den braucht Union noch und dann hat man mit 35 Punkten zwar keine überragende Saison gespielt, aber dann ist man durch. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das noch alle an Union vorbeiziehen. Es sind ja nicht nur viele Punkte, sondern auch viele Teams, die noch hinter Union liegen. Und du hast es jetzt schon angesprochen, das ist eben das, was ich finde, schon größere Fragen aufwirft, die Vertragsverlängerung. Die war am 14. Januar. Damals hat Horst Steffen noch gesagt, Steffen hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und es geschafft, ihr Stabilität und Klarheit zu geben. Die Entwicklung der vergangenen Monate zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir spüren täglich, wie geschlossen hier auf dem Platz und darüber hinaus gearbeitet wird. Deshalb sind wir davon überzeugt, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen. Und jetzt mal ausgenommen, dass irgendetwas vorgefallen ist, dass eben an dieser Geschlossenheit es ernsthafte interne Zweifel gibt. Da ist jetzt nichts drüber bekannt, aber das kann natürlich sein. Aber Magdalena, wenn ich das jetzt mal ausschließen würde, würde ich auch sagen, also dann brauchst du auch nicht mit Baumgart verlängern, wenn du so abhängig das Vertrauen von Ergebnissen machst. Oder bin ich da jetzt zu hart?
Nee, finde ich nicht. Also 4 Monate nach einer Vertragsverlängerung zu sagen, das, was jetzt erspielt wurde, reicht dann irgendwie trotzdem nicht. Und es ist jetzt einfach eine harte Phase für alle, die da unten drin stehen. Und im Endeffekt hat man, glaube ich, einfach das Bedürfnis, auch was Sascha gerade gemeint hat, irgendwas jetzt noch verändern zu müssen. Und halt nicht zu sagen, okay, man setzt halt dann doch auf die Beständigkeit oder auf die Erfahrung, die ein Steffen Baumgart hat.
Und also man kann, also wie bei, das sage ich eigentlich bei jeder Trainerentlassung hier im Rasenfunk, das sind ja jetzt in 11 Jahren Rasenfunk auch schon so einige gewesen, statistisch gesehen müsste es eigentlich, ja, wir dürften nah an unserer 100. Trainerentlassung sein in der Rasenfunk-Geschichte, denn es sind statistisch gesehen sind es 9 pro Bundesliga-Saison. Du wirst immer gute Erklärungen finden und auch wir haben hier im Rasenfunk schon oft genug Kritik an Union geübt und natürlich stimmt es auch, dass die aktuelle Phase keine gute ist und auch das Spiel in Heidenheim, da werden wir gleich drüber sprechen, das war auch kein gutes. Nichtsdestotrotz ist es auch einfach schade, dass nie etwas aufgebaut wird in der Bundesliga, dass das so ganz wenige Teams schaffen. Und klar, man kann argumentieren, Steffen Baumgart ist dafür nicht der richtige Mann. Da kann man auch gute, auch sportliche Argumente ins Felde führen. Aber insgesamt, ja, ist es enttäuschend, weil es verbrennt auch wahnsinnig viel Geld. Ich würde gerne mal wissen, wie viel die Bundesligisten innerhalb von 2, 3 Saisons so für Abfindungen raushauen. Das wird auch hier wieder der Fall sein. Aber immerhin haben wir eine interessante Nachfolgerin und schon, dass es eine Frau ist, ist eine Meldung. Also fand ich ganz interessant. In den internationalen Medien hat es echt ein großes Echo gefunden. Marie-Louise Ether ist jetzt erstmal bis zu Ende dieser Saison die Interimslösung auf dem Cheftrainerinnenposten. Danach wird sie sehr wahrscheinlich nicht weiter Trainerin sein, denn sie ist jetzt schon eingeplant für das Profiteam bei den Frauen. Da hat Eileen Pöse nämlich ihre Zusammenarbeit dahingehend beendet, dass sie dann die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums übernimmt. Und Marie-Louise Ether ist auch schon von der Co-Trainerin der U19 zur Trainerin der U19 geworden. Also sie ist die Frau für alle Fälle und sie ist jetzt dann, Sascha, eben auch dann damit die erste Frau auf einem Cheftrainer Sessel in dieser Liga. Gab es erstaunlich viel Kritik, was mich, also man hätte es kommen sehen müssen, aber ich dachte gerade, Unioner würden wissen, wen sie da eigentlich im Verein haben, denn wir haben sie ja schon mal gesehen in der Liga. Sie ist ja schon mal, aber eben als Co-Trainerin eingesprungen und stand sie da nicht in einem Spiel sogar auch wegen eines grippalen Effekts an der Seitenlinie? Also zumindest weiß man, dass es sie gibt und dass sie gute Arbeit bisher geleistet hat. Was denkst du darüber, diese interne Lösung jetzt erstmal bis zum Saisonende durchzuziehen?
Also wie du schon sagst, ne, man kennt ja die Person mittlerweile, also ist auch keine komplett Unbekannte. Und ich glaube auch, ne, sie stand da damals, glaube ich, auch als Doppelspitze irgendwie dort mit an der Seite in irgendeinem Spiel auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall irgendein sehr kaltes Winterspiel, da kann ich mich irgendwie noch dran erinnern. Als ich dann heute auch für die DFL so einen Text für geschrieben habe, habe ich dann auch nach Bildern gesucht und habe sie nur in einem dicken Anorak an der Seite stehen sehen. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das noch was werden kann jetzt, dass es vielleicht diesen Ruck gibt, eben für dieses eine wichtige Spiel ist gegen Wolfsburg, den die Mannschaft vielleicht braucht. Für mich ist es eigentlich genauso eine Personalie rein sportlich wie irgendwie sämtliche andere Interimslösungen, ob das jetzt auch Wagner in Köln ist oder jetzt bei Union, spielt für mich da eigentlich gar keine so große Rolle, aber das mediale Echo ist natürlich sehr, sehr groß, ja.
Ja, und ehrlicherweise ist es frustrierend zu sehen, welcher misogyne Hass dann wieder ausgelöst wird dadurch. Also ich habe da wahnsinnig viele Gedanken dazu. Es kann natürlich auch sein, dass da auch mit reinspielt, wie der Verein sich von oben nach unten hin geriert. Also der Zingler als Kopf von Union ist jetzt wirklich nicht der fortschrittlichste Mensch. Das will ich nur insofern wertend wissen, dass das eben eine Kultur prägt. Also als Beispiel, ich kenne auch CSUler, die die Grünen nicht hassen, aber weil Markus Söder immer so tut, als ob die Grünen das größte Problem Deutschlands wären, traut sich das niemand in der Partei zu sagen. Vielleicht ist es dann so ein ähnlicher Effekt, ohne dass ich es gleichsetzen will, wenn du eben einen sehr männlichen Mann hast, der auch gerne damit spielt, dass er sagt, gewisse in Anführungszeichen angeblich woke Tendenzen gehen wir nicht mit, dass es dann auch so ein Klima befeuert. Aber ich weiß nicht, Magdalena, wie du darüber denkst, es ist schon einigermaßen absurd, dass das bei einer Frau, deren Kompetenz einfach nachgewiesen ist. Also sie ist nicht nur Champions-League-Siegerin geworden mit Turbine Potsdam und dreimal deutsche Meisterin. Sie hat bei Werder die U19 trainiert, das war ihre erste Trainerstation, bei den Männern schon da mit Lob überhäuft worden. Und sie ist eben ganz lange jetzt bei Union schon im Verein. Also es ist schade, dass das noch ein solches Echo hervorbringt. Und umso besser ist es dann vielleicht wirklich, dass wir jetzt die erste Frau haben, die diesen Schritt gehen darf.
Bei Frauen habe ich meistens das Gefühl, dass Kompetenz nicht vorausgesetzt wird. Also bei Männern ist es, die kommen auf den Cheftrainerposten und ihr sagt, ja, traue ich dem schon zu. Und wenn wir über Frauen sprechen, die dann irgendwelche Positionen übernehmen, hat man das Gefühl, dass diese Frauen sich, egal wie gut sie jetzt abschneiden wird, und stellen wir uns wirklich mal vor, Union steigt ab, so, dann ist das aber definitiv auch nicht das Werk von Steffen Baumgart, sondern dann hat im Endeffekt dann vielleicht Marie-Louise Ether das Problem. Und ich habe mich heute auch aus Versehen eher in irgendwelchen Instagram-Kommentarspalten rumgetrieben, als dann klar wurde, dass diese Position zukünftig von der ersten Frau überhaupt übernommen wird. Und ähnlich wie du das schon gesagt hast, diese Misogynie, die einem da entgegenschlägt, und dieser teilweise ja auch Hass auf Frauen im Fußball oder im Sport generell, das ist schon sehr erschreckend, dass das so noch Tatsache ist, auch 2026. Ich finde super, dass man drüber spricht und dass auch wir drüber sprechen, dass es eben eine Frau geschafft hat, in Anführungszeichen, diesen Trainerposten jetzt auch interimsmäßig zu begleiten. Ich fände es schön, wenn wir irgendwann dahin kommen würden, dass wir einfach sagen, ja, passt, die Frau macht's jetzt einfach und dann macht's danach wieder ein Mann oder keine Ahnung. Das war jetzt ein sehr langer Monolog, aber ist natürlich auch ein Thema, was mich persönlich als Frau irgendwo betrifft oder wütend macht, teilweise, wenn ich dann wieder sehr schreckliche Kommentare lese.
Ja, also zum einen lange Monologe und der Rasenfunk, it's a match, das ist wirklich gar kein Problem. Und zum anderen, ja, volle Zustimmung zu allem, was du sagst. Sowieso, es ist halt traurig. Es gibt natürlich auch die anderen Stimmen, Gott sei Dank, aber wie tief im Neandertaler-Zeitalter da manche noch leben, das ist schon irre. Also da werden, ja. da werden tatsächlich Kommentare gepostet, wo man denkt, das kann ja eigentlich nur Satire sein. Ich will sie jetzt gar nicht reproduzieren. Ist es dann aber leider nicht. Umso besser, dass es jetzt den ersten Schritt von vielen, die nötig sind, dass sich das Ganze normalisiert, jetzt in diesem Fall gab. Und auch schön, dass sich Union dazu entschieden hat. Ich bin auch total gespannt. Also Marie-Louise Ether, die hat da auch, sie ist ja mehr oder weniger auch freiwillig wieder zurückgetreten in die U19. Sie wollte gar nicht im Profibereich bleiben. Und damals auch, als es schon auch viele Interviews mit ihr gab, weil sie eben erste Co-Trainerin war, da ist sie sehr zurückhaltend aufgetreten und wollte das auch gar nicht so thematisiert haben. Gerade eben, also kann man ja auch verstehen, man will ja auch nicht die Frau sein, sondern man will die Trainerin sein und um die geht's. Und das ist schade, dass es nicht so ist wie bei anderen U19-Trainern, wenn die so einen Posten bekommen, da schwingt immer die Hoffnung mit, jetzt entdecken wir unseren Julian Nagelsmann, der mal Hoffenheim eins übernommen hat und dann eben die Karriere gemacht hat, wie die wir ja alle nachvollzogen haben. Das ist leider in ihrem Fall jetzt noch nicht so, aber ich kann nur sagen, alle, die so ein bisschen sich auskennen, was Marie-Louise Ether so drauf hat, da kann man sich wirklich auf einiges freuen und ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie Union jetzt dann die restlichen Spiele noch machen wird und ich bin genauso gespannt, wie es dann bei den Frauen, wenn sie dann wirklich dort Cheftrainerin wird, weitergehen wird, denn da ist die Entwicklung fast noch spannender als bei den Männern, aber das besprechen wir in einem anderen Feed, dann lass doch mal reingehen noch in diese Partie Heidenheim gegen Union, die ja letztlich zur Entlassung von Steffen Baumgart geführt hat. Es war auch eine fast perfekte Chancenverwertung zu Beginn des Spiels, die dazu geführt haben. In der 9. Minute kann sich schon Behrens ohne viel Gegnerdruck über Dingchi auf den Flügel spielen, von dort flankt dann Piringer auf Honsack und er trifft Volley zum 1:0 und nur 27 Minuten später, in der 36. Minute, bringt Manu Busch einen Einwurf nach innen, den Mainka verlängert und wieder Honsack mit seinem ersten Doppelpack für die Heidenheimer trifft Volley zum 2:0 ins Netz. Das ist auch der Pausenstand, das heißt Union hatte eben die Herausforderung darauf zu reagieren. Das ist nicht so wirklich gelungen. Es fällt zwar das 1:2 nach einer Ecke, die nicht geklärt wird, trifft Leopold Querfeld in der 75. Minute. Nur 4 Minuten später kann sich allerdings Budu Zivtsivadze, ja sehr sehenswert, aber auch mit einigen unsauberen Klärungsaktionen Unions durchspielen zum 3:1. Er macht sogar noch in der Nachspielzeit das 4:1, das allerdings wegen eines Sichtfeldabseitses nicht klärt. Deswegen bleibt es beim Endstand von 3:1 und Heidenheim gewinnt eben endlich mal wieder ein Heimspiel und Union schafft es eben nicht, auf Augenhöhe zu agieren. Wenn wir mal kurz auf die Heidenheimer blicken, Magdalena, wie haben sie dir denn gefallen und wie hat denn Heidenheim das geschafft, dieses Spiel zu gewinnen?
Ich glaube, da sind viele Faktoren zusammengetroffen. Frank Schmidt sagt ja auch immer wieder, er will, dass die Spieler sich von Beginn an sowohl für die zweite Liga präsentieren, als auch vielleicht für irgendwelche Vereine, in denen sie dann oder zu denen sie dann wechseln, falls sie nicht mit Heidenheim absteigen wollen. Und ich glaube, wenn du von Beginn an einen Coach hinter dir hast, der sagt, ja, Jungs, wir machen das jetzt für uns und für die Fans, für den Verein, wir schauen, wo wir am Ende landen und man nicht diesen immensen Druck hat, den vielleicht auch immer noch ein VfL Wolfsburg hat, steht man dann vielleicht auch gegen den Union, was auch einfach nicht gut gespielt hat, am Ende einfach besser da. Die Chancenverwertung hast du angesprochen, also 3 Chancen bis zum 2:0, also und 2 davon waren drin. Das war natürlich auch gut gemacht. Honsack, ersten beiden Saisontreffer, ja, viel richtig gemacht.
Ja, fand ich auch. Also ich fand es total interessant, wie gut Heidenheim geschafft hat, immer wieder gefährlich in den Strafraum zu kommen. Also nicht irgendwie, sondern das waren dann Hereingaben, die hatten dann auch immer ein bisschen Grip, sage ich jetzt mal. Also siehst du an beiden Toren, aber auch noch an der dritten Chance, die es in der ersten Hälfte gab. Hat auch mit Union zu tun, aber musst du trotzdem als Heidenheim erstmal so spielen. Und in der zweiten Hälfte ging es ja eigentlich gut weiter für Heidenheim. Das ist so ein bisschen das, was nicht in den Statistiken zu diesem Spiel drinsteckt. Denn wenn du auf die Schussstatistik guckst, hat Heidenheim 7 Schüsse. Also sprich, fast jeder zweite war drin. Das klingt eigentlich nicht so, als ob man wahnsinnig viele Chancen gehabt hätte. Wer allerdings das Spiel gesehen hat, der hat in der zweiten Hälfte gesehen, boah, die hatten wirklich 2, 3, 4 Kontersituationen, die sie nicht gut ausspielen, wo sie auch früher das 3:0 hätten machen können und dann wäre dieses Spiel definitiv durch gewesen. Was eben zeigt, selbst als Union dann reagieren musste und selbst als Union dann Zeit hatte in der Halbzeit nochmal, ja, also umgestellt haben sie erst später, 62. Minute, aber in der Halbzeit haben sie logischerweise sich mal gesammelt und versucht ein paar Dinge bei gleicher Aufstellung anzupassen. Trotzdem hat es Heidenheim wirklich gut geschafft, gegenzuhalten. Und dann war es vielleicht auch so ein Spiel der, ja, der guten Einzelleistung. Also es war individuell, es war als Team, war es definitiv ein gutes Spiel von Heidenheim, aber du hattest eben Spieler, die herausragen. Also eben Honsack, der nicht nur einmal trifft, sondern gleich zweimal. Tsivtsivadze, der eigentlich auch zweimal trifft, der halt Pech hat. Gut, er hätte sogar noch die Chance gehabt, in der 98. oder 96. dann trotzdem seinen Doppelpack zu machen. Aber der hat ein gutes Spiel gemacht. Und auch Patrick Meinker zum Beispiel ist mir aufgefallen. An beiden Enden des Feldes, eigentlich egal, was passiert ist, gute Klärungsaktion oder Chance, er war fast immer beteiligt. Und das, ja, ich weiß nicht, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das, was du meinst. Man hatte so den Eindruck, da konnten sie nochmal zeigen, was sie eigentlich dann doch können, dass der Tabellenstand und vor allem der Punktestand dann vielleicht nicht ganz adäquat zu dem ist, was Heidenheim eigentlich kann.
Absolut. Also ich hätte auch ähnliche drei Spieler hervorgehoben, die du auch hervorgehoben hast. Also Patrick Meinker, finde ich, zeigt Spiel für Spiel immer wieder eine unfassbar kämpferische Leistung, der wirft sich rein, der schlägt die Bälle dahin, auch wenn da er weiß, da steht vielleicht auch wirklich niemand. Also da hat man auch einen Captain auf dem Feld, der in irgendeiner Art und Weise wirklich will. Also ich unterstelle auf keinen Fall den Heidenheimern, dass sie alle nicht wollen, aber bei manchen hat man einfach ja das Gefühl, da ist immer noch so ein Stück weit der kämpferische Wille da von Anfang an. Und Patrick Meinker ist einer davon.
Ja, und vielleicht war das auch endlich mal das Spiel der zwei guten Hälften von Heidenheim. Wir haben das im Heidenheim-Schwerpunkt auch hier analysiert, dass es eben oft eine gute Hälfte gab in den bisherigen Spielen. Dann hat auch irgendein Nutzer im Forum, ich habe leider gerade den Namen nicht parat, der hat dann die virtuelle Tabelle, wenn man nur die guten Halbzeiten zählt, von Heidenheim erstellt. Da wären sie auf Rang 9, ist natürlich alles ein bisschen schief und höchst fiktiv, aber trotzdem natürlich interessant zu sehen, wie deutlich dieser Unterschied war. Und ich fand in diesem Spiel tatsächlich, auch wenn sich die Dynamik des Spiels schon ein bisschen geändert hat in der zweiten Hälfte, Heidenheim ein bisschen tiefer stand, nicht mehr ganz so hoch angelaufen ist in den meisten Phasen, dass sie wirklich eigentlich zwei gute Hälften gespielt haben und auch defensiv Union sehr viel weggenommen haben. Also sie hatten unheimlich viele klärende Aktionen, 40 waren es am Ende, liegt auch daran, dass Union mal wieder sehr gerne geflankt hat. Aber gerade Behrens und Busch zum Beispiel haben mir echt gut gefallen. Die haben es auf eigentlich immer geschafft, fast immer, alles, was Richtung Grundlinie ging, zu verteidigen. Also einmal hat es ein Unioner an die Grundlinie geschafft und konnte dann so einen Cutback-Pass spielen. Aber ansonsten, der Weg hinter die Kette war verschlossen für Union. Auch deshalb haben sie oft vor der Kette so eine Flanke geschlagen. Aus der kann schon was werden, aber so richtig gefährlich sind diese Flanken selten. Das war wirklich gut. Und dann kann man auch darüber hinwegsehen, dass Passquote im Angriffsdrittel mit 50% und insgesamt 180 langen Pässen, die beide Teams gespielt haben. Also, da kann man dann leichter drüber hinwegsehen, finde ich, wenn so gut verteidigt wird. Also, die haben ja auch noch gut gefallen. Ich finde, es war kein Zufall, dass Union so offensiv harmlos war, sondern das hatte eben viel mit Heidenheim zu tun, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Und dann ist aber da halt
sorry, eine Sache ja. Noch bei Heidenheim. Ich sehe bloß gerade nur 7 Fouls am Gegner. Scheint ja auch ein recht faires Spiel gewesen zu sein. Noch Heidenheim gar keine Karte. Ja. Nur 5 Ecken zugelassen. Also man hat dann ja wahrscheinlich, ich habe das Spiel leider nicht gesehen, scheinbar Magdalena, vielleicht teilst du das ja, Union noch gar nicht zu irgendwelchen Standards kommen lassen. Also bei Union, wenn da halt aus dem Spiel nichts geht, na, dann schädelt er zur Not Querfeld irgendwie einen ein. Hat er denn ja, glaube ich, auch gemacht.
Ja, mit dem Fuß.
Mit dem Fuß eingeschädelt, genau. aber das ist ja, glaube ich, trotzdem auch eine Geschichte dieses Spiels, dass Heidenheim Union gar nicht zur Entfaltung hat kommen lassen durch Standards und runde Bälle.
Ja, und gleichzeitig weiß ich nicht, Magdalena, ob du mir da zustimmen würdest. Ich glaube, das leitet aber auch schon über zur Unioner Perspektive auf dieses Spiel. Denn Heidenheim musste auch deshalb nicht so oft faulen, weil Union seltsam, ich will nicht körperlos sagen, spielen, weil das klingt so despektierlich, aber die Abstände haben nicht gepasst. Also Union hat sowohl defensiv als auch offensiv wahnsinnig so dran. Es gab ganz wenige enge Duelle. Es gab viele Luftduelle, okay, klar, bei den vielen langen Bällen. Es waren insgesamt 68 Luftduelle, die waren auch so ungefähr gleich verteilt, wie die gewonnen wurden. Aber ansonsten, es gab wenig Zweikämpfe, die richtig geknallt haben, wenige Hochtempo-Aktionen. Alles war relativ langsam und vor allem in der zweiten Hälfte hat mich das bei Union wirklich erstaunt. Und dahingehend verstehe ich auch dann die sehr negative Analyse, die man da bei den Berlinern gezogen hat. Denn als man eine Reaktion hätte zeigen müssen bei 0-2 Rückstand, kam ja eigentlich fast gar nichts, oder?
Ja, also es war eine absolut verdiente 2-0 Führung auch zur Halbzeit, fand ich. Und Union hat auch einfach, die hatten keinen Zug nach vorne. Also am Anfang fand viel auch innerhalb des Mittelfelds statt. Klar, Zweikämpfe wurden zwar geführt, aber wie du auch schon gesagt hast, einfach auch nicht mit dem Druck, mit der Intensivität, die man da vielleicht dann auch mal braucht. Und ich habe selber gemerkt, also so selbst eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff hatte Heidenheim immer noch mehr Ballbesitz. Die hatten mehrere klare Chancen. Also das, und dann kamen die ersten Wechsel vom Baumgart, da wurde es dann ein bisschen besser, aber irgendwie hat's einfach, da hat der Zug einfach auch nach vorne komplett gefehlt.
Ja. Und du hast halt wieder das alte Unioner Problem gesehen, ist auch nicht so untypisch für Baumgart-Teams. Der Plan B ist nicht immer vorhanden. Also was macht Union nach Rückstand? Es gewinnt auf jeden Fall nicht mehr. Es ist eins von drei Teams in der Liga. Ich glaube, Wolfsburg, St. Pauli sind die anderen beiden, die noch nie nach Rückstand nochmal gewonnen haben. Maximal ein Punkt war drin. Und bei einem Zweitore-Rückstand wäre auch das schwer gewesen. Dafür hätte man vielleicht das 1-2 länger halten müssen, aber das war ja auch nicht möglich. Ich meine, Jong hat gefehlt. Das hat man schon gemerkt. Ansonsten steht und fällt bei Union im Grunde alles damit, ob Ilic oder Berg einen Ball festmachen können, denn die kommen nur vertikal durchs Pressing durch und dann nur auf eben Spieler, die mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stehen. Wenn die dann den Ball verlieren oder faulen, dann ist der Ballbesitz weg. Wenn sie gefoult werden, ist es ein bisschen besser. Aber selbst dann hat der Gegner ja Zeit, sich zu formieren. Und dann ist eben der Weg in den Strafraum wirklich zu oft die Flanke, zu oft auch die total harmlose Flanke. Das war in dem Spiel wirklich, wirklich nicht gut. Gab es ganz wenige, die mal so ein bisschen mit Zug zum Tor kamen, sodass auch einfach die Verteidiger ein bisschen mehr sogar noch gefordert werden, den Ball jetzt zu klären. Das waren schon alles Probleme. Ich glaube, eine der wichtigsten Geschichten dann für Union ist dann fast schon, dass Linus Güter noch sein Profidebüt gegeben hat mit 16 Jahren und 3 Tagen, jetzt der zweitjüngste Bundesliga-Profi, nur Youssoufa Moukoko war noch jünger bei seinem Debüt, hat sich dann direkt eine gelbe Karte geholt. Steffen Baumgart hat gesagt, hat er so auch noch nicht gesehen. Ja, ansonsten kann man, glaube ich, nicht so viel zu ihm sagen, aber da wollen wir auch jetzt, meine ich irgendwie, also der kam da 84., das wollen wir jetzt mal nicht überbewerten, ist aber, glaube ich, für Union eine wichtige Geschichte noch dieses Spiels. Aber es war, also es war irgendwie ein seltsames Spiel. Also für die Heidenheimer konnte man sich natürlich mitfreuen, weil du auch allen im Stadion angemerkt hast, wie das logischerweise gut tut, endlich mal wieder zu gewinnen. Der letzte Sieg ist, das müsste im Dezember gewesen sein, gegen Freiburg, war der letzte Sieg.
Ja, also es sind, glaube ich, 15 Spiele ohne Sieg jetzt gewesen.
Aber auf Unioner Seite war es auch, wirklich ein seltsamer Auftritt. Ja, ich weiß nicht, gibt's noch was du zu den Berlinern sagen willst?
Nee, also mir ist auch am Ende wirklich nicht mehr viel eingefallen, weil der Sieg ging in der Höhe so in Ordnung. Die Tore waren auch schön rausgespielt. Teilweise, man hat auch gemerkt, Heidenheim kann ja auch irgendwo Fußball spielen. Und wir sind ja auch verdient irgendwo in der ersten Bundesliga. Und
auf jeden Fall.
Deswegen habe ich mich auch auf jeden Fall mitgefreut für den Verein. Und jetzt schauen wir mal. Also glaube ich, das nächste Spiel ist dann auf jeden Fall schon auch nochmal knackig. Die haben nochmal 2-3 Spiele, genau, Freiburg auswärts. Und ja, für Union geht's gegen Wolfsburg. Also ich glaube, da ist dann schon nochmal deutlich mehr Feuer dahinter.
Ja, und ich glaube, Marie-Louise Ether wird vor allem mit den Innenverteidigern nochmal sprechen müssen. Also Leopold Querfeld, ganz schlimmes Spiel. Er macht zwar den Anschlusstreffer, aber er hat mehrere Fehler mit dabei. Das 1-4, wenn es gezählt hätte, da hätten wir auch sehr über seine Rolle nochmal gesprochen. Aber auch Duki und Late nicht so stark, wie man es gewohnt ist. Das ist definitiv Teil dieser Niederlage von Union. Und dann schauen wir mal, was sie jetzt dann gegen Wolfsburg machen. Zu Hause ist das der Fall. Heidenheim, du hast es ja schon gesagt, in Freiburg. Heidenheim hat 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Frank Schmidt hat das schon in der ihm eigenen perfekten Art einsortiert. Er hat gesagt, naja, also es werden jetzt noch 15 Punkte vergeben. Wir haben 6 Punkte Rückstand. Wir werden jetzt nicht hier verrückte Ansagen machen. Aber wir versuchen jetzt halt einfach diese Leistung zu wiederholen in Freiburg. Und dann kann man mal gucken. Interessanterweise kommt nach dem Freiburg-Spiel dann tatsächlich St. Pauli nach Heidenheim. Also sollte man irgendwie Punkte mitholen können, vielleicht aus Freiburg oder auch nur einen Punkt, dann könnte man im direkten Duell natürlich zumindest in Schlagdistanz kommen. Es ist ein steiler Berg, passt ja zum Stadion und zu Heidenheim, den man da hochsteigen muss. Aber immerhin hat man einen ersten Schritt mal wieder getan. Und das war nicht nur fürs Gefühl, glaube ich, wichtig. Und dann lasst uns doch gleich auch über St. Pauli sprechen, eben den übernächsten Gegner von Heidenheim. Denn die Hamburger hatten zu Hause den FC Bayern zu Gast. Und ja, na klar, da muss man ein bisschen in der Historie zurückgehen, um mal einen Sieg zu finden. Damit war jetzt vielleicht nicht zu rechnen. Die Frage war allerdings, würde es St. Pauli schaffen, wenigstens sein Torverhältnis vielleicht noch in einem Rahmen zu halten, der nicht mit dem VfL Wolfsburg, der ja hinter den St. Paulianern aktuell noch liegt, vergleichbar ist. Und die Antwort ist eindeutig, nein, das war nicht möglich. Der FC Bayern gewinnt mit 5:0 nach einem Tor von Jamal Musiala in der 9. Minute. Leon Goretzka schießt dann das Tor, das die Bayern über die 101-Tore-Marke hievt. Also jetzt haben sie auch ihre historische Saison geschafft. Michael Olise macht direkt danach in der 54. Minute das 3:0. Und hinten raus dürfen auch noch Nicolas Jackson und Rafael Guerreiro treffen zu einem, Sascha, sehr, sehr souveränen Bayern-Sieg, bei dem aber eben ein fader Beigeschmack bleibt. Das ist jetzt auch nicht meine Formulierung, sondern von Alexander Blessin. Und der fade Beigeschmack, das ist die Entstehung der Tore. Fast alles ist entstanden, weil St. Pauli den FC Bayern auf irgendeine Art und Weise eingeladen hat, weil man seltsame Aktionen im Spielaufbau mit drin hatte, zweite Bälle nicht gewonnen hat. Jetzt haben die Bayern da natürlich eine Qualität, das ist ja klar. Aber wie kritisch würdest du denn da mit St. Pauli jetzt umgehen, die ja wirklich vor allem diese Aufgabenstellung hatten? Ja, man darf gegen Bayern verlieren, aber bitte tut's halt nicht mit einer hohen Tordifferenz.
Naja, so vom Spielblatt her oder was es halt vorher gab, dachte man, okay, vielleicht geht ja irgendwie für St. Pauli was, ne? Bayern irgendwie schon mit einem Kopf oder mit beiden Beinen irgendwie schon beim Rückspiel gegen Real in der Champions League, dann St. Pauli noch zu Hause, vielleicht geht da ja irgendwas und dann liegst du ja irgendwie schon nach 9 Minuten hinten, hättest dann vielleicht, glaube ich, vorher sogar nochmal schon eher zurückliegen können. Und die Aussage von Plessin, ich meine, du hast ja auch schon gesagt, so dass Bayern da seine Stärken hat, das ist hinlänglich bekannt und das geschah ja auch nicht irgendwie alles im luftleeren Raum. Also Bayern wollte natürlich dann auch auf die zweiten Bälle gehen, das machen sie schon die ganze Saison. Und das eben auch sehr gut und war ja am Ende, das Goretzka-Tor wird am Ende auch noch weggenommen, wo dann der VAR eingreift und dann der Schiri dann einfach sagt, Tor zurückgenommen, Abpfiff. Und, ja, in Summe halt eine komplett überlegene Leistung der Bayern und das St. Pauli kann sich halt insofern, wie du schon sagst, schon oder wie Plätzchen auch sagt, halt insofern ärgern, dass man eigentlich mindestens 1 bis 2 Tore zu viel bekommen hat, gerade auch hinten raus. Also man hat dann, finde ich, in der zweiten Halbzeit vermutlich auch ein bisschen angestachelt von dieser einen Chance von Pereira Larsch in der ersten Halbzeit, wo Kim einmal sehr, sehr gut blockt. Hat man sich vielleicht so ein bisschen berauscht gefühlt, dachte, okay, vielleicht geht ja noch was, wir liegen nur 1-0 hinten, mit viel Glück steht es ja vielleicht 1-1 zur Halbzeit. Und in vielen Situationen hat man halt den Ball dann nicht geklärt, vor, glaube ich, dem 3. oder 4. Tor, wo Metz oder Wahl war es, glaube ich, den Ball dort nicht einfach geklärt hat, sondern wollte hinten rausspielen. Bayern fängt die Bälle ab und dann braucht es maximal, glaube ich, 2 Kontakte, ehe der Ball dann im Tor dann auch lag. Und so hat sich dann halt durchgezogen im Verlauf der zweiten Halbzeit. Also, dass St. Pauli das Spiel nicht gewinnen wird, schon gar nicht hoch, war, glaube ich, eh klar. Hat dann auch, finde ich, die Fans eine gute Reaktion dann gezeigt, wie sie dann die Mannschaft dann nach Schlusspfiff noch gefeiert hat und der Mannschaft Zuspruch gegeben hat. Aber so in der Höhe ist es einfach zu hoch gewesen, würde ich mal sagen.
Ja, beziehungsweise irgendwie auch nicht so hoch, weil man hat ja den Bayern die Tore aufgelegt, aber ich weiß, wie du es gemeint hast. Aber das ist eben genau das, was bei mir schon die Alarmglocken ganz schön laut klingen lässt bei St. Pauli, dass eben auch jemand wie Hauke Wahl so, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat über weite Teile der Partie, aber dann geht er in der 89. Minute gegen zwei Bayern-Spieler am eigenen Strafraum ins Dribbling. Das ist ein totaler Aussetzer von ihm gewesen und so kannst du jede Position hinten drin durchgehen und im defensiven Mittelfeld direkt weitermachen. Also Ritzka hatte seine Probleme, ja, es ist schwer gegen Michael Olise, aber du musst auch manchmal einfach schon bei der Ballannahme an ihm dran sein, dann hast du noch mehr Chancen. Das war manchmal der Fehler. Karol Metz hatte riesige Probleme, wurde richtig auf den Rücken gelegt in zwei, drei Aktionen. Hauke Wahl habe ich gerade schon gesagt, auch Ando nicht immer gut positioniert. Pirker ist derjenige, der nicht durchschiebt beim Kopfballtreffer von Jamal Musiala. Also du wirst jetzt auch nicht unbedingt einen Kopfballtreffer von Jamal Musiala kassieren. Und auch Nicolas Wasil hatte mal wieder seinen Fehlpass mit drin. Der hat diesmal nur zu einem Innenpfostentreffer von Musiala geführt. Das hätte schon das 102. Tor sein können, war es dann aber nicht. Aber das ist eben das, was ich dann schon über das Spiel hinaus alarmierend finde, dass sogar Stützen dieses Teams, und damit meine ich jetzt vor allem Wasil, wobei bei dem haben wir es jetzt häufiger gesehen in den letzten Spieltagen, wenn man ehrlich ist, auch jemand wie Fujita, der sich die fünfte gelbe Karte holt und deswegen jetzt beim ganz, ganz wichtigen Spiel in Köln fehlen wird, ja, dass die alle auch ihre Aussetzer mit dabei hatten, das finde ich schwierig.
Ja, absolut, wie du schon sagtest, bei Wasil ist ja eh klar, dass der, also super Torhüter, wie ich finde, aber gib mir bitte nicht den Ball im Aufbauspiel, ansonsten können komische Dinge passieren. War, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit nochmal so, als er dort so einen Fehlpass spielt, wo es dann irgendwie glücklich war oder wo er dann Glück hatte, dass der Ball dann nicht im Tor landete. Und Fujita, wie du auch schon sagtest, mega, mega wichtiger Spieler für St. Pauli, weil er, finde ich, auch so ein Spieler ist, der auch mal die Ruhe hat, den Ball auch mal festzumachen, auch mit dem Dribbling nach vorne zu gehen, sich aufzudrehen. Und dass so einer ausgerechnet jetzt im wichtigen Spiel gegen Köln fehlt, ist halt doppelt bitter, weil es auch eine Aktion war, die jetzt gar nicht gelb not oder die gar keine Notwendigkeit hatte für eine gelbe Karte, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Und also was ich gerade noch falsch gesagt habe, man spielt zu Hause gegen Köln, nicht in Köln. Das ist natürlich noch ein wichtiger Unterschied, glaube ich, für St. Pauli. Und dann gab es aber noch ein weiteres Element, was, finde ich, gefehlt hat. Hat mit dem guten Gegenpressing von Bayern zu tun, aber wenn du mit Huntonji, Lars und Sinani startest, dann ist ja klar, was der Plan ist. Du willst aus einer tiefen Position heraus lange Bälle spielen, früh nach Ball gewinnen, willst einfach versuchen, den Geschwindigkeitsvorteil vielleicht zu haben in einzelnen Situationen und damit dann was rauszuspielen. Und allein dieser lange Ball hat mir manchmal schon gefehlt. Also ich finde das ja schön, wenn nicht alle Teams den Ball immer lang prügeln, so wie Heidenheim und Union das zum Beispiel bei ihrem Spiel gemacht haben. Aber ich fand, in der zweiten Hälfte gab es schon Situationen, wo ja dann auch schon der Rückstand auch schon so deutlich war mit 0-3, wo ich es nicht ganz verstanden habe, dass man da immer noch drauf beharrt, okay, gut, wir versuchen irgendwie über Innenverteidiger, Außenverteidiger hier für Entlastung zu sorgen, weil wenn das klappt, ist das natürlich super, aber es hat ja im Grunde kein einziges Mal geklappt. Es gab eine hohe Ballbesitzphase, die erfolgreich war, das war die Chancen der ersten Hälfte, da haben sie sich mal über den rechten Flügel durchgespielt, bis an die Grundlinie, passt zurück und dann Kim blockt eben den Schuss von Pereira Lars, aber das, was man da eigentlich auf dem Spielfeld hatte und ja später auch mit Martin Kaas noch in ähnlicher Variante, nämlich die Geschwindigkeit, das hat man eigentlich gar nicht ins Spiel gebracht. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist gegen Bayern, aber manchmal stand sich da und St. Pauli auch wirklich selber im Weg, fand ich, weil sich eigentlich keiner getraut hat, einfach mal diesen langen Ball zu spielen, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, und wie du schon sagst, also man hat es ja trotzdem auch einmal gut geschafft bei dieser einen Chance und eben genau das, eigentlich Bayern genau da weh zu tun, wo sie am verwundbarsten sind, nämlich wenn dann eben der zweite Sechser neben Kimmich rausgezogen wird und dann auch hinter den, meistens ist er Linksverteidiger, hat man auch gegen Real gesehen, nun ist Real nicht St. Pauli und Huntonji ist nicht Mbappé, aber zumindest die Geschwindigkeit gäbe es hier und daher, den Tom Bischoff da zu überlaufen, gab es halt nicht und ich habe auch bezeichnet, dass halt auch Kimmich hat einen einzigen Zweikampf führen müssen, also offensiv wie defensiv, das und damit genauso viele wie Neuer und Wasil, die auch weiter ein, zwei Kampf jemals haben. Ich weiß zwar nicht, wo die herkommen, aber laut
DFL. Neuer musste einmal rauskommen und hat da geklärt.
Ach, der erste hat
das dann schon als dort, Zweikampf. Ne? Ja, genau, vielleicht wurde das als Zweikampf gewertet. Ja. Ja, aber das lenkt ja schon den Blick auf den FC Bayern. Also unter der Woche bei Real Madrid gewonnen zum ersten Mal seit 2001 mit 2-1 in einem Spiel, das hätte 3-3, 4-4, 5-4, 4-5, hätte in beide Richtungen enden können. Also sehr, sehr viel Positives, aber man hat auch einen sehr guten Manuel Neuer gebraucht im Tor, um hier mit 3 Punkten vorzugehen. Und jetzt gibt es 7 Wechsel zu dieser Partie hin. Also Jackson, Musiala, Bischoff, Goretzka, Itu, Kim und Guerrero starten. Die waren alle nicht in der Startelf gegen Real Madrid. Und trotzdem holt sich der FC Bayern nicht nur diesen Torerekord, der einfach schon seit 71-72 existiert, also 54 Jahre, das muss man sich schon nochmal vor Augen halten, sondern der FC Bayern legt auch noch nach. 3-0, 4-0, 5-0 und ein 6-0, was dann eben noch aberkannt wurde. Was sagt deiner Meinung nach diese Partie über dieses Team aus?
Goretzka hat es ja auch nach dem Spiel gesagt, ne, dass Kompany auch in der Halbzeit ihn nochmal gesagt hat, wir müssen weiter auf die nächsten Tore gehen, weil ja der Mannschaft eigentlich auch gar nicht gut tut, einen Gang runterzuschalten. Und wenn die Lokomotive einmal im Gang ist, dann will sie auch nicht aufgehalten werden. Und das ist, glaube ich, auch das Naturell der Spieler, dass sie einfach immer noch das nächste Tor schießen wollen, das dritte, vierte, fünfte, sechste. So ein Ulisse, der ist ja auch wieder regelrecht explodiert vor Spielfreude und vor Spielwitz. Hat es dann draußen ein bisschen übertrieben, wie ich finde. Es war dann auch gut, dass er dann auch runtergenommen wurde, muss man sagen, weil das hätte es ja, also auch die gelbe Karte hätte es gar nicht gebraucht. Das ist nächste Woche auch gesperrt dann im möglichen Meisterschaftsspiel gegen Stuttgart. Aber ansonsten, also auch die Spieler, die halt reinkamen, so Min-Jae Kim, der ja hier und da auch mal seine Problemchen hatte, auch finde ich gegen Freiburg kein gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Dem Spiel fand ich wirklich tadellos. Also hat er sehr sauberen Job gemacht, sehr viele Zweikämpfe gewonnen. Auch finde ich auch ein Grund dafür, warum St. Pauli nicht so die langen Bälle spielen konnte, weil er, finde ich, immer sehr, sehr gut die Tiefe gesichert hat. Ja, und alle anderen, also ob dann jetzt, wenn ein Diaz reinkommt, da könnte man auch denken, na gut, der Spieler ist jetzt locker runter, aber auch der will dann eben noch auf seine Tore kommen. Und auch ein Jackson, der ja immer mal so, finde ich, wie so ein Fremdkörper wirkte bei den Bayern. Hab dann auch in der ersten Halbzeit ein, zwei Mal gesehen, als dann, glaube ich, Musiala war, der wollte ein Passspiel aus dem Zentrum links raus, wo dann Bischoff überlaufen hat. Mhm. Und eigentlich ist es ein prädestinierter Ball gewesen zum Durchlassen des Stürmers, aber Jackson nimmt sich den Ball und schießt dann, glaube ich, aus 16, 15, 16 Metern oder sowas. Mhm. War dann leichte Beute für Vasil, aber ansonsten wirkte die Mannschaft auch wieder sehr frisch, sehr spritzig. Ja, das weiß ich gar nicht, ob man da St. Pauli so großen Vorwurf machen kann, wenn so eine Truppe, die ja trotzdem immer noch mit dem zweiten Anzug immer noch so stark besetzt ist, wenn die dann trotzdem noch den Fuß komplett auf dem Gas lässt, was will man da groß machen? Also,
ja, das
geht halt vielleicht 3-0 aus, aber dann reden wir immer noch darüber, dass es ein Spiel ist, was der FC Bayern vielleicht hätte noch höher gewinnen können, hätte man hier und da noch ernster gemacht oder in Kane noch gebracht oder so.
Ja, wobei 0-3 hätte St. Pauli, also kann natürlich schon entscheidend sein, aber ich verstehe deinen Punkt total. Und das ist ja eben eine der Eigenschaften, die der FC Bayern in dieser Saison hat. Er hört nicht auf zu spielen. Also allein in der Schlussviertelstunde plus Nachspielzeit, also ab der 76. Minute, hat Bayern mehr Tore erzielt als St. Pauli komplett in allen 90 Minuten, nämlich 31 und St. Pauli steht bei 25 Saisontoren. Und das zeigt eben, was Bayern hat. Sie bleiben eben immer drauf. Du hast es ja auch schon gesagt. Es entspricht auch dem Charakter von Vincent Kompany, der genau das einfordert. Und es entspricht aber, glaube ich, auch den Spielern. Also ihnen kommt das entgegen. Und was ich aber interessant finde, ist, also zwei Dinge fand ich spannend an diesem Spiel. Das eine war, dass schon vor der Partie eigentlich klar war, hier geht's um Fokus. Also schafft es der FC Bayern, sich zwischen den Real Madrid-Spielen auf dieses Spiel zu fokussieren? Schaffen es die Spieler, sich auf die einzelnen Situationen zu fokussieren? Und genauso war es aber bei St. Pauli auch. Schafft es St. Pauli irgendwie, in die Köpfe mancher Bayern-Spieler reinzukommen? Und da gab es auch mal positive Effekte. Also Karol Metz war das, der hat Ulisse schon in der ersten Hälfte so genervt, dass er sich schon in der 20. Minute total aufgeregt hat bei einem Tackling. Hat ja auch dann danach dazu geführt, dann wurde Ulisse von Fujita in der zweiten Hälfte gefoult. Da hat er sich so drüber aufgeregt, dass er dann gelb gesehen hat, schießt dann das 3-0 und jubelt dann provokant vor der Haupttribüne. Kannst du auch, also in Stuttgart kannst du es nicht machen, dann fliegt gleich der nächste Stuhl. Und ja, ich sehe es auch
also
so.
Also in Pauli flogen, glaube ich, Bananen oder irgendwas, als er dann ausgewechselt wurde oder irgendwas.
Ich glaube, es waren Chips oder so.
Oder Chips, ja.
Ich hoffe nicht Bananen, weil das hätte dann nochmal einen rassistischen Beiklang, den ich auch bei St. Pauli hoffentlich nicht erwarten dürfte. Aber ja, genau. Also, aber eigentlich hat es eben St. Pauli schon so in einzelnen Momenten geschafft, eben, glaube ich, den Fokus zu stören des FC Bayern. Aber insgesamt war das eben einfach so... Ja, so tight, wie das der FC Bayern gespielt hat, von letztlich Beginn bis zum Ende des Spiels, dass eben St. Pauli so wenig Chancen hatte. Und ich finde, das ist für mich der Unterschied dieses Bayern Teams von eben dem des letzten Jahres in kleinen Teilen, da hat man es schon gesehen, aber auch von ganz vielen anderen Jahren. Also nicht unter Nagelsmann, nicht unter Tuchel und ehrlicherweise auch nicht immer unter Hansi Flick hatte man immer diesen Fokus. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Und das Zweite, finde ich, was noch zumindest erwähnenswert ist in diesem Spiel, war, dass es dadurch, dass Herr Schnabry nicht spielen konnte und man eben zum Beispiel Harry Kane geschont hat, auch so eine leichte andere Herangehensweise gab. Das hat Tim vom Millanton mit einer Frage sehr gut aufgedeckt in der Pressekonferenz. Herzlichen Dank dafür. Musiala und Guerrero. Auf dem Papier war es so, dass Musiala auf links begonnen hat und Guerrero auf der 10. Sie haben manchmal aber auch gewechselt. Was aber vor allem zu sehen war, war, im Grunde waren die ganz oft beide im Zentrum und nur Ulisse auf der rechten Seite, der hat die Breite gehalten. Und Kompanie hat es dann nach dem Spiel eben auf Nachfrage von Tim auch erklärt, hat gesagt, naja, es ist halt die Frage, passt du dein System an die Spielerprofile oder passt du deine Spieler an das System an? Und er hat gesagt, naja, es ist so, wir haben mit Jackson jemand, der attackiert eher die Tiefe als Harry Kane, deswegen ist es dann, also das hat er nicht gesagt, aber das hat er damit gemeint, offensiv bleibt damit dann Loch, weil Harry Kane, der geht ja gerne mal in den Zehnerraum, er will aber den Zehnerraum immer besetzt haben, am liebsten doppelt, also stellt er da Guerrero hin und weiß, dass er mit Musiala jemanden hat, der auch viel da reinzieht und nimmt das dann eben in Kauf, dass dann die Spielanlage leicht anders ist als in anderen Spielen, aber es kommt den Spielern nahe. Hat auch Tom Bischoff, fand ich, in manchen Situationen geholfen, dass der dann so ein bisschen isolierter in manche Ballaktionen reinkam, wenn sie rausverlagert haben. Das fand ich noch erwähnenswert. Ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass sie es in der Saison so gemacht haben, dass nicht beide breit standen. Also Ulisse und Diaz, bei Real Madrid standen die beide noch auf der Außenlinie. Also als sogenannte Kalkspieler, weil sie quasi den Kalk der Außenlinie an ihren Schuhen haben. Hier war es jetzt nicht so und das fand ich aber interessant, weil ich finde, das sagt auch ein bisschen was über Kompany aus, dass er da im Zweifel eher die Spielernatur der Spieler entscheiden lässt, wie er sie dann auch einsetzt und nicht so starr und dogmatisch sein System durchsetzen will.
Und funktioniert ja auch offensichtlich sehr, sehr gut, ne? Also auch so ein Bischof, wie der als eigentlich gelernter Mittelfeldspieler die Linksverteidigerposition annimmt und welchen Dampf er trotzdem davon geht. Gibt es, wie gesagt, sehr, sehr wenig Punkte, die man da irgendwie bemängeln könnte.
Absolut. Und dann gab es natürlich auch wieder das Profidebüt, das ja jetzt schon Standard ist, fast schon unter Kompany. Diesmal war es Bara Sapoko Ndiaye, der eingewechselt wurde in der 84. Minute. Also auch er durfte seine ersten Profiminuten sammeln und das eben bei einem 5:0. Das bedeutet, A, man kann jetzt völlig unbeschwert in dieses Rückspiel gegen Real Madrid gehen. Und B, im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart kann die Meisterschaft fix gemacht werden am 30. Spieltag, denn es sind aktuell 12 Punkte Vorsprung auf den BVB. Das heißt, man muss nur das Ergebnis von Borussia Dortmund auch erreichen und dann ist man sicher Meister. Einzige Konstellation ist, wenn beide verlieren, dann ist es auf dem Papier noch nicht ganz sicher. Aber das werden wir uns angucken. Wird jetzt auf jeden Fall interessant. Real zu Hause, Stuttgart zu Hause und Leverkusen im DFB-Pokal auswärts für den FC Bayern und für St. Pauli bedeutet eben diese Niederlage weiter. 4 Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg, 3 Punkte Rückstand auf Rang 15. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen Köln, schon am Freitag. Das wird ganz wichtig. Und dann geht's auswärts zum ersten FC Heidenheim. Also da kommen zwei ganz, ganz wichtige Spieler auf die Hamburger zu. Aber ist jetzt auch nicht so untypisch, ehrlicherweise, in der Schlussphase der Saison. Und betrifft ja auch den VfL Wolfsburg. Denn wir haben ja schon darüber gesprochen, der VfL wird an die alte Försterei zu Marie-Louise Eta reisen. Und er wird das tun als 17. mit eben den gerade schon angesprochenen 4 Punkten Rückstand auf Rang 16. Das heißt, alle Kennerinnen und Kenner haben schon erkannt, das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, das wurde nicht gewonnen. Und das kam so, dass man in der 21. Minute in Rückstand geraten ist. Burkhardt verteilt den Ball auf Amamuni Echguyab, der vom rechten Flügel nach innen dribbelt und auf Højlund passt. Der hat wahnsinnig viel Platz, kann ohne jeden Druck schießen, aber man muss auch sagen, dieser Schuss ist dann auch echt perfekt. Linker Innenpfosten und 1:0 für die SGE. Und in der 32. Minute führt dann eine Freistoßvariante. Er wird nämlich kurz ausgeführt oder flach ausgeführt, so ist es korrekt, auf Jonathan Burkhardt. Dessen Schuss pariert noch Grabara, aber Almuni kann den, Kalimuendo, Entschuldigung, kann den Nachschuss einschieben. Das führt zum 2:0. Kurz darauf fällt sogar noch das 3:0, aber beim Pass war es ein knappes Abseits. Und deshalb geht es mit dieser 2:0 Führung für Eintracht Frankfurt in die Pause. Und das ist nicht nur wegen des Zwischenstandes bitter für Wolfsburg, sondern auch deshalb, weil Michael Zetterer zweimal patzt und zweimal Patrick Wimmer die Chance hat, ein Tor zu erzielen. Einmal rutscht er weg und schafft es nicht, das 1:0 zu erzielen. Und einmal passt er noch, anstatt zu schießen, und schafft es nicht, das 1:2 zu erzielen. Es gibt dann allerdings einen guten Start in die zweite Hälfte, also nach einem Handspiel von Theat schießt Meier den fälligen Freistoß von der rechten Strafraumkante in der 49. Minute an die Latte, und das ist jetzt so ein bisschen das Motto dieser zweiten Hälfte. Wolfsburg hat wirklich einiges an Chancen, allerdings nur eine führt zu einem Treffer, und das ist dann in der 96. Minute auch wirklich schon ein bisschen spät. Sousa sammelt einen zweiten Ball ein, den Arnold auf dem Flügel zu Dagen passt. Und dessen Flanke köpft dann Pejcinovic durch die Beine von Zetterer zum 1:2. Das heißt, Magdalena, Wolfsburg verliert auch dieses Spiel. Und so langsam gehen Wolfsburg die Spiele aus. Dieter Hecking sagt nach der Partie aber zu Recht, ja, es läuft auch viel gegen uns. Er spricht davon, welche Rolle das eben spielt, wenn du so einen Fehler des gegnerischen Torhüters nicht ausnutzen kannst. Und zu Recht verweist er ja auch auf die Chancen, die man hatte in der zweiten Hälfte. Wie würdest du denn jetzt die Leistung von Wolfsburg bewerten? 22-10 Schüsse sind ja eigentlich wirklich nicht so schlecht.
Ja, ich glaube auch unabhängig von diesen zwei doch gröberen Schnitzern, die Zetterer sich da geleistet hat, wäre sogar ein Sieg von Wolfsburg meiner Meinung nach verdient gewesen, weil einfach diese enorme Chancenüberlegenheit, die sich da auch dann durchgezogen hat in der zweiten Halbzeit, die waren wirklich stark. Also man kann immer davon reden, ja, war die eine Mannschaft so gut oder war die andere Mannschaft irgendwie so schlecht. Ich fand die Eintracht aber jetzt auch nicht super passiv. Also es war schon meistens ausgeglichen, aber was dann konkrete Torchancen anging, war wirklich der VfL besser. Und es ist mal wieder eine Niederlage, die sich so nicht unbedingt abgezeichnet hat, aber wenn man halt dann auch erst in der 96. den Anschlusstreffer macht, ist das einfach zu spät. Hm.
Also allein in der zweiten Hälfte 19:5 Schüsse für den VfL, 2,11 zu 0,28 Expected Goals. Also da kam dann auch von Eintracht Frankfurt sehr wenig Entlastung, da werden wir, glaube ich, gleich nochmal drüber sprechen müssen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch wahr, dass du ja nicht mit 0:2 hinten liegen musst. Also das ist ja, gehört ja auch zu dieser Leistung des VfL mit dazu. Ja, offensiv hatte man bestimmt in manchen Situationen auch ein bisschen Pech. Allerdings ehrlich gesagt, also Eriksen, Amura, wer war es noch, Wimmer natürlich. Also die hatten alle ihre Chancen, da muss halt auch mal einer ein bisschen besser aufs Tor kommen. Also das war auch nicht gut, also gerade der eine Schuss von Eriksen. Du hast ihn gekauft wegen seiner guten Technik und naja gut. Ich will jetzt nicht zu sehr auf ihn zeigen, aber das Zweite ist ja, diese Gegentore zu fangen. Also beim 0:2 nehmen sie einfach den Laufweg von Burkhardt nicht auf, und beim 0:1 hat Højlund den kompletten Sechserraum, also den Wolfsburger Sechserraum für sich, und der Schuss ist dann perfekt, aber ja, meine Güte, ist halt ein Erstligaspieler, der kann auch mal einen perfekten Schuss raushauen, wenn er überhaupt nicht angegriffen wird. Also sind wir da nicht vielleicht ein bisschen zu freundlich zum VfL, weil wir so auf die Offensive gucken, die eigentlich gar nicht so schlecht war, jenseits des direkten Outputs, aber die Defensive war es halt.
Ja, das ist auch was, was mir aufgefallen ist. Also wenn irgendwas Unerwartetes passiert ist von der Eintracht, also im Sinne von unerwartet, vielleicht doch nochmal ein Schlenker oder doch nochmal den Pass zurück, war der VfL sofort verunsichert. Also die hatten überhaupt keine Ahnung mehr teilweise, wie sie zu laufen haben, wie sie irgendwie Räume zustellen sollen, wenn die Eintracht mal länger als 2 Minuten den Ball hatte. Und ja, die Offensive war sehr stark, aber man hat schon auch deutlich gesehen, wo halt dann auch diese Flut an Gegentoren teilweise herkommt. Also das sind ja auch nicht wenig, die Wolfsburg diese Saison schon kassiert hat.
Ja, guter Punkt. Und die zweite Hälfte hatte eben, also ich glaube, das war dann so ein halb zog sie ihn, halb sank sie hin Phänomen. Also auf der einen Seite hat Wolfsburg einen weiteren Spieler ins Mittelfeld gezogen, also Lindström, der ehrlicherweise gar keinen offensiven Impact hatte in der ersten Hälfte. Der hatte nur 17 Ballkontakte, 12 Passversuche insgesamt, 10 davon sind angekommen. Der ging raus, dafür kam Maier rein, damit hatte man rein theoretisch ein 3-gegen-2 im Zentrum. Sah natürlich manchmal ein bisschen anders aus, aber war eben definitiv einer der Gründe, warum man in der Offensive dann besseren Zugriff hatte. Und der andere war aber, glaube ich, dann eben die Perspektive von Eintracht Frankfurt auf dieses Spiel, wo ich ehrlicherweise auch so ein bisschen ratlos bin. Denn in der zweiten Hälfte hatten die fast gar keine Ballbesitzphasen mehr, die irgendwie länger waren. Riera hat danach gesagt, naja, wir brauchen halt mehr Ruhe am Ball, wir brauchen klare Passlinien. Das stimmt. Aber das war eben alles gar nicht mehr da. Und es hat auch die Entlastung im Grunde komplett gefehlt. Und was mich da so gewundert hat, war, dass da dann noch so manche Aktionen mit dabei waren, die einfach zu lässig gespielt waren. Also das war jetzt nur eine Szene, aber einmal spielt Chaibi so einen Hackenpass im Angriffsdrittel, der halt einfach ins Niemandsland geht und man denkt sich so, ey, es wäre eure erste Chance jetzt in der zweiten Hälfte gewesen, irgendwie 54. Minute mal endlich ins Angriffsdrittel zu kommen und du schmeißt es so weg, weil du eine schöne Aktion machen willst, mach doch bitte die sichere Aktion. Also ich muss sagen, Eintracht Frankfurt nicht unverdient gewonnen, definitiv eine gute erste Hälfte gespielt, aber ich bin genauso ratlos wie vorher. Geht's dir anders?
Nee, überhaupt nicht. Also es waren zwei so konträre Halbzeiten auch von Eintracht. In der ersten Halbzeit, es waren Chancen da, Ballbesitzphasen haben gestimmt, würde ich jetzt im Großen und Ganzen mal sagen. Natürlich zwei Tore, die gefallen sind auch für die Eintracht. Aber dass man dann so zurückschraubt und das halt schon direkt irgendwie ab der 47. Minute. Also wo kam das her? Was ist in der Halbzeit in der Kabine passiert, dass sie auf einmal irgendwie, ja, das Fußballspiel eingestellt ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber es waren echt viele Phasen dabei. Die hatten von der 41., ich glaube, bis zur 72. Minute, die hatten keine Torchance. Also das war wirklich heftig teilweise.
Und ich fand es dann eben interessant, dass dann Riera bis zur 84. Minute nur einmal gewechselt hat. Knauf für Echguyab. Der hat mir gut gefallen in der ersten Hälfte. Also der hat mehrmals, hat er sein direktes Duell mit Zehnter gewonnen, hat eine gelbe Karte für Bellocian rausgeholt. Also eigentlich gutes Spiel in der ersten Hälfte, immer wieder hinter die Kette gekommen. Aber das hat mich gewundert. Und auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht zu sehr das überbewerten, was Riera sagt, weil da muss man auch wirklich aufpassen, dass man nicht zu sehr auf so Zitaten rumreitet. Was auf dem Spielfeld passiert, ist viel wichtiger. Aber ich finde es schon interessant, also Jonathan Burkhardt hat eigentlich härtere Kritik an der zweiten Hälfte geübt als Albert Riera. Also Jonathan Burkhardt hat gesagt, wir sind total passiv geworden, wir haben fast nur noch verteidigt und das ist nicht der Spielstil, den wir prägen wollen. Die erste Halbzeit war ja wirklich genau das Gegenteil. Wir haben schön nach vorne gespielt und waren total aktiv. Und Riera hat dann so Worte verwendet wie, wir haben in der zweiten Hälfte zu viele Räume gegeben, wenn man aufhört zu pressen, dann gibt es Probleme und das stimmt, aber das Problem war ja auch, dass man den Ball nicht halten konnte, also dass so die Passsicherheit komplett gefehlt hat, dass es keinen Spieler gab, den man da mal auch unter Druck hätte anspielen können, der den vielleicht irgendwie behauptet hätte und ja, also mich hat es ein bisschen gewundert, dass er da nicht früher eingegriffen hat, weil die Probleme, die waren nicht mit der Ansgar Knauf-Einwechslung zu Ende. Auch wenn sie dann mal wieder einen Schuss hatten, da hat er ja auch, war ja mit dran beteiligt. Hat mich ein bisschen gewundert und ich finde, dass nämlich dann Eintracht Frankfurt eigentlich so halbwegs mit einem blauen Auge aus diesem Spiel davon kommt. Das hätte sehr gut auch 2:2 enden können und wäre auch nicht unverdient gewesen. Ja, und das ist ja eigentlich irgendwie ein unzufriedenstellender Befund aus Frankfurter Sicht.
Ja, also klar, die Eintracht kann jetzt sagen, sie nehmen aus einem eigentlich Remis-Spiel die drei Punkte trotzdem mit. Das kann im Endeffekt ja als auch um Plätze international, Plätze Champions League ja doch auf jeden Fall nochmal was rausreißen jetzt auch. Aber wenn man halt gegen den 17. der Tabelle, die ja auch nicht ohne Grund dastehen, wirklich in der zweiten Halbzeit so gar keine Leistung mehr auf den Platz bringen. Also die auch, egal was Burkhardt, also 1:1 sage ich das, was ich gesagt habe, so wenn du keine Ballbesitzphasen hast, wenn du dir keine Räume mehr arbeitest, kann auf jeden Fall die Eintracht da jetzt dann doch ganz gut damit leben, dass sie die drei Punkte da jetzt mitgenommen haben.
Ja, also ich glaube, wahrscheinlich wird es jetzt auch einfach so weitergehen bei der SGE. Und für die ist das aber halt viel weniger schlimm, als wenn es jetzt für den VfL Wolfsburg so weiterginge wie bisher. Der steckt logischerweise in ganz, ganz großen Problemen. Der erst ein Sieg im Kalenderjahr 2026. 4 Punkte Rückstand sind es. Es geht jetzt dann eben, wie gesagt, an die alte Försterei. Danach kommt Borussia Mönchengladbach, ein Team, das jetzt auch nicht gerade vor Energie strotzt. Über die werden wir gleich noch sprechen. Für Eintracht Frankfurt heißt dieser Sieg, dass man 42 Punkte hat, damit Rang 7 absichern kann, denn auch der SC Freiburg hat sein Spiel gewonnen. Nach oben hin wird nichts mehr gehen, aber vielleicht reicht ja Rang 7 für einen internationalen Platz und da haben wir jetzt 2 Punkte Vorsprung weiter auf den SC Freiburg. Es geht jetzt dann ins Heimspiel gegen Rasenballsport Leipzig. Das ist die nächste Partie für Albert Riera und sein Team. Sind wir mal gespannt, was dabei herauskommt. Und diese Konstellation, dass Wolfsburg verloren hat, das hat natürlich auch etwas bedeutet für alle in der Nachbarschaft Wolfsburgs in der Tabelle, die nach dem VfL-Spiel spielen durften. Also St. Pauli, die haben am Abend gespielt, wenige Stunden danach, haben wir schon besprochen, lief nicht so gut. Und dann aber auch noch der erste FC Köln und Werder Bremen am Tag danach. Köln wartet seit 4 Spielen zu Hause mal wieder auf einen Sieg. Und Werder hofft irgendwie noch die verbleibenden Punkte zusammen, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss. Also das Diktum von dem, wir wollen den Klassenerhalt vor dem oder zum 30. Spieltag geschafft haben, ja, das wird jetzt nicht mehr hinhauen, muss man sagen. Und das hat auch damit zu tun, dass alles gegen Werder Bremen läuft in Köln. Beginnt schon in der 5. Minute, da legt Johannesson den Ball auf Kaminski. Der ist vor Demann am Ball und wird von ihm gefoult und Tobias Reichel entscheidet richtigerweise korrekt auf Strafstoß. Seit Elmala tritt an und trifft zum 1:0 in der dann 7. Minute. Und nur 20 Minuten später kommt dann vielleicht die zweite spielentscheidende Aktion zustande. Ache spitzelt den Ball an Marco Friedl vorbei und wird von ihm gefoult. Reichel gibt dafür rot, denn Marco Friedl ist in dieser Situation letzter Mann. Vorher hatte Friedl auf Bittencourt gepasst und der total läppisch zurückgespielt. Auch deshalb kommt Ache überhaupt an den Ball heran. Wird noch 2 Minuten lang überprüft, bleibt dann aber so. Noch ganz kurz vor der Pause hätte Ache nach Pass von Johannesson auf 2:0 stellen können. In der 4. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte hätte es allerdings auch nochmal einen Strafstoß geben können. Romano Schmid bekommt den Ball vom eigenen Oberschenkel an den angewinkelten Arm. Man kann es als natürliche Körperhaltung interpretieren, man kann aber auch sagen, dass er die schon vergrößert. In der 47. Minute, also direkt nach Wiederanpfiff, da zeigt sich mal wieder, dass René Wagner zumindest bisher ein sehr gutes Händchen bei Einwechslung hat, denn der gerade erst eingewechselte Castro Montes macht das 2:0. Er steht aber angeblich mit einem Mühe seiner Kniescheibe im Abseits. Deswegen zählt dieser Treffer nicht. Erst in der 65. ist es dann soweit. Özkatar köpft eine Ecke aufs Tor, der Ball prallt an den Pfosten. Ache köpft den Abpraller aufs Tor. Backhaus pariert noch, aber den zweiten Nachschuss von Ache, den kann er nicht parieren. Und so führt jetzt dann der FC endlich, muss man sagen, mit 2:0. Aber dann gibt es den nächsten Strafstoß, 73. Minute. Ache klärt im Strafraum gegen den Mann, trifft ihn am Fuß. Es gibt aber erstmal keinen Strafstoß. Tobias Reichel wird dann aber vom VAR gerettet, schaut sich's an und entscheidet auf Strafstoß, den dann tatsächlich auch Romano Schmid zum 1:2 verwandelt. Und jetzt beginnt ein munteres Chancenvergeben. 77. Waldschmidt trifft nur die Latte. 80. Kaminski kommt komplett frei an der Ecke, schießt aber vorbei. 89. Meiner dribbelt nach innen und passt auf Waldschmidt, dessen Schuss pariert Backhaus. 90. Backhaus pariert gegen Boeter. 93. Waldschmidt legt in einem 5-gegen-3 Angriff auf Erik Martel, dessen Schuss pariert aber Backhaus mit der Schulter und in der 97. Minute schafft es dann der FC endlich dieses Spiel zuzumachen. Johannesson bekommt den Ball von Waldschmidt durchgesteckt, will nach innen flanken oder schießen, es ist nicht so ganz klar und Mio Backhaus wird erwischt. Das ist, würde ich fast sagen, die einzige Szene, in der er nicht gut aussieht in diesem Spiel. Er patscht sich den Ball so ein bisschen ins eigene Tor und das, Sascha, ist dann endlich die Entscheidung. Wollen wir mit der Torhüterleistung vielleicht beginnen? Wollen wir auf Mio Backhaus blicken? Wie hat er dir gefallen?
Wie immer sehr, sehr gut. Auch die komplette Saison eigentlich schon. Wenn wir jetzt nochmal das vorherige Spiel uns mal vor Augen führen, welche Wundertaten denn da Michel etc. vollbracht hat hinten im Tor und da bei einigen Frankfurt-Fans wahrscheinlich für den einen oder anderen Herz oder den Aussetzer im Herzrhythmusstörungen gesorgt hat. So ist es, glaube ich, richtig. Dann kann man eigentlich schon sagen, dass Bremen, wenn wir jetzt mal Bilanz ziehen, aus diesem Torwarttausch, Torwartwechsel, Torwartersatz eigentlich deutlich besser rausgegangen ist als Frankfurt. Muss man sagen, man hat da, glaube ich, noch ganz gutes Geld kassiert, hat einen glaube ich, auch einigermaßen gut verdienten Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Und Backhaus macht's also auf gar keinen Fall schlechter, finde ich, als etc. Macht sehr, sehr wenig Fehler. Und ja, man hat's dann auch in der Schlussphase noch gesehen, ne, wie stark Backhaus dann eben auch im 1 gegen 1 ist und wie viele Situationen er dann eigentlich auch noch durch sein gutes Timing, durch seine gute Technik auch gelöst bekommen hat. Mhm. Und hat dadurch eigentlich Bremen noch so lange wie möglich irgendwie noch am Leben gelassen, noch so in der Partie gehalten, weil ansonsten, boah, ich glaube, an einem schlechteren Tag oder ein schlechter aufgelegter Torhüter, dann ist das Spiel, glaube ich, dann schon in der 80. oder sowas komplett entschieden. Mhm. Und ja, wenn wir bei Bremen halt mal bleiben, an sich finde ich ein gutes Spiel von denen, also kommen eigentlich super rein in die Partie, also eigentlich bis zur Führung hatte Köln ja eigentlich gar keine großen, oder eigentlich bis zum Platzverweis, so ist richtig, hatte Bremen eigentlich mit Ausnahme dieses Elfmeters, Köln eigentlich mit Ausnahme dieses Elfmeters, keinerlei nennenswerte Aktion. Ich finde, da hat Bremen eigentlich die besseren Aktionen nach vorne gehabt, muss ich sagen. Mhm. Und eigentlich auch, wenn man sich so die Entstehung dieser einzelnen Tore oder spielentscheidende Situationen anguckt, Bremen hatte in der ersten Halbzeit 4 Fouls. Eins davon führte zum Freistoß, das andere die rote Karte. Dann gab es, glaube ich, noch einen Freistoß auf der linken Defensivseite, wo der Mann, glaube ich, den Ball an die Hand bekommt oder, glaube ich, sogar foult. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es gewertet wurde. Also es lief sehr, sehr viel gegen Bremen. Dann haben sie es eigentlich noch gut gemacht, indem sie irgendwie dieses 1-0 über die Zeit gerettet haben, um damit in die Pause zu gehen. Und Carmen finde ich eigentlich auch ganz okay wieder raus aus der Kabine. Also die Ballbesitzphasen haben mir dann eigentlich schon ganz gut gefallen, wie man dann trotzdem versucht hat, hinten erstmal den Ball einigermaßen zu halten und dann über den Jinma, der dann ja zusammen auch vorne mit Musa so eine Doppelspitze auch phasenweise gebildet hat. Das war dann schon deutlich, der wirkte deutlich harmonischer als noch in der ersten Halbzeit, als ein Jinma so ein bisschen alleine so auf weiter Flur dort vorne war, muss ich sagen. Mhm.
Ja, also das stimmt. Also auch in Unterzahl hat sich Werder Chancen herausgespielt. Es gab auch einen in der 52., die habe ich jetzt nicht nochmal angesprochen. Da hat Lienen aus der Distanz noch eine Ecke abgezogen und da hat Marvin Schwäbe mal zeigen können, dass er auch ein guter Torhüter ist. Und das sagt natürlich auch ein bisschen was über den ersten FC Köln, aber definitiv auch was über Werder Bremen aus. Und natürlich spielen bei Werder auch wie in der gesamten Saison Verletzungen eine Rolle. Man hat dann gerade nach dem Platzverweis auch nicht mehr so viele Optionen. Eigentlich ist es interessant, dass man es immer wieder dann doch schafft, dann noch mit mehreren Spielern ins Angriffsdrittel zu kommen. Man musste sehr viel Risiko gehen. Ich würde aber schon dabei bleiben. Also klar hat Werder hier wirklich viel Pech gehabt. Deswegen habe ich ja auch gesagt, alles lief gegen Werder. Dazu gehört auch, Ragnar Ache hätte eine rote Karte sehen können. Er hätte auch vielleicht sogar gelb-rot sehen können für das Foul, das er dann vor dem Strafstoß begeht. Also dass er ausgewechselt wird. Das ist, glaube ich, auch damit begründet.
Da hat man Martin Raffel noch im Ohr, ne? Der dort genau. Sagte, man muss den sofort auswechseln.
Genau, ja. Und das war aber dann auch ein guter Move von René Wagner. Auch da haben wir Martin noch im Ohr. Aber ich finde, Werder hat bei allem, was man gut gemacht hat, gerade dann in Unterzahl, hat man auch wirklich ein paar Problemstellen gehabt. Also das eine war, der zweite Pfosten war notorisch unterbesetzt bei Flanken und Querpässen und Ecken. Also bei allem, was eben auf den zweiten Pfosten gab, immer wieder standen die da 1-2. Es war eigentlich ein Wahnsinn, dass Köln das nicht häufiger nochmal genutzt hat. Ich glaube, es liegt daran, dass Elmaler jetzt auch ein bisschen zentraler spielt. Deswegen war, glaube ich, der Fokus einfach ein anderer, den man hatte. Und das Zweite ist, dass ich finde, dass sich Werder Bremen immer wieder selber in Probleme gebracht hat, indem man ein viel zu hohes Risiko in den falschen Momenten genommen hat. Also Romano Schmid und Leonardo Bittencourt, auch Senelinen in einer Szene, die haben manchmal Fehlpässe gespielt. Das war nicht zum Aushalten. Im Zentrum, 5 Meter vorm eigenen Strafraum. Und letztlich entstehen ja so auch die spielentscheidenden Szenen. Also Marco Friedl muss nicht in diesen komischen Zweikampf mit Ache. Er rutscht letztlich weg und Ache bleibt an ihm hängen. Es ist eine unglückliche Situation, aber der Pass von ihm auf Bittencourt ist schon nicht der beste der Welt, denn Bittencourt steht in der geschlossenen Haltung. Der kann ihn nur prallen lassen, das weiß Ache auch. Aber wie ihn dann Bittencourt prallen lässt, ist halt auch viel zu schlecht. Also das darf halt einfach so nicht passieren. Und das hat mich auch gewundert, dass sich das auch dann Daniel Thun so lange angeguckt hat. Denn wenn eine der vielen Chancen von Köln zum 2-0 geführt hätte, und also zu einem früheren 2-0 meine ich jetzt, und das Spiel dann damit wahrscheinlich dann vielleicht dann doch ein bisschen noch eine andere Dynamik aufgenommen hätte, dann hätte man schon auch fragen können, warum wurde daran nichts geändert? Also Lienen, Bittencourt und Schmid, die waren wirklich kein ballsicheres Mittelfeld in dieser Partie.
Aber was hätte es ja anders machen sollen anstelle von Bremen? Also in so einer Phase, Also speziell jetzt für diese Mittelfeldposition. Ich meine, bei Kritik an Bittencourt, da rennst du bei mir ganz offene Türen ein. Die Tür ist schon längst ausgebaut, würde ich sagen, weil er hat sich auch in dem Spiel wieder, finde ich, irgendwie mit allen beschäftigt, aber irgendwie nicht mit dem Spiel phasenweise, finde ich. Also hatte dann auch in der ersten Halbzeit nochmal so einen ganz schlampigen Fehlpass. Da stand's, da war man eigentlich schon in Unterzahl. Das hat dann auch zum Glück nicht zum Gegentor geführt. Ich glaube, da war Backhaus dann auch wieder mit einem seitlichen Abdruck zur Stelle. Also ich weiß es auch nicht, wen Bremen da jetzt groß auf der Bank hatte. Du hast vorhin auch schon die Verletzungssorgen oder die Personalnöte da angesprochen. So wie man gewechselt hat, hinten raus dann noch Milosevic zu bringen für die letzten 10 Minuten, für den sie auch nicht, oder bei dem sie jetzt auch zuletzt nicht so gut lief verletzungstechnisch. Im letzten Spiel hat ja Tune dann auch gesagt, dass er ja nach 15 Minuten fix und alle war, kräftetechnisch. Und dann für die letzten 10 Minuten kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Dann hast du ja kaum noch Optionen draußen gehabt. Ich meine, Koulibaly hat sich dann eigentlich auch noch ganz gut eingefügt, muss ich sagen.
Ja, also okay. Bangula hättest du gehabt, das stimmt. Also personell hat natürlich Werder nicht so viele Optionen. Ich will allerdings auch sagen, dass das durchaus anderen Teams auch so geht. Also wir werden später noch über den HSV sprechen. Die haben Verletzungssorgen. Bei St. Pauli hat Jackson Irvine gefehlt. Gut, das ist jetzt nicht Verletzung, sondern eine dumme Sperre, die er sich eingehandelt hat. Aber also was ich damit sagen will, und das könntest du ehrlicherweise auch über den 1. FC Köln sagen. Also das ist jetzt in dem Spiel nicht der Faktor gewesen, weil jetzt gerade auch beim FC wieder Spieler zur Verfügung stehen, die gefehlt haben. Aber dick ist der Kader bei den seltensten, also bei den wenigsten Teams, die unten drin stehen. Aber es stimmt natürlich, es gab nicht so viele Optionen. Aber das hat mich eben ja nicht gewundert, weil ich habe es auch schon öfter gesehen von Werder. Aber ich finde, das ist ein Teil dieses Spiels, dass man eben nicht nur Pech hatte, sondern manchmal sich auch selber im Weg stand. Und das kannst du aber auf der anderen Seite über den FC lustigerweise auch sagen. Also du hast es ja auch schon beschrieben. Der FC startet eigentlich gar nicht so gut in diese Partie, bekommt dann diesen Strafstoß ja auch mehr oder weniger geschenkt. Das war einfach diese klassische Situation, der Angreifer ist schneller als der Verteidiger und dann gibt's halt ein dummes Foul und einen Strafstoß. Aber selbst in Überzahl schafft es der FC nicht, da eine Ruhe in dieses Spiel reinzubringen. Also sie haben immer wieder Chancen herausgespielt, aber es waren bemerkenswert viele Konter mit dabei bei diesen Chancen. Es ist ja schon untypisch, wenn man in Überzahl ist und dann kontert. Und vor allem hat man es halt nicht geschafft, einfach Werder keine Luft zu lassen für eben eigene Offensivaktionen. Und deswegen ist es ja auch aus Kölner Sicht irgendwie so ein bisschen so, ja, ambivalent auf dieses Spiel zu blicken. Es gab definitiv gute Aspekte. Es gab aber auch Aspekte, die echt gezeigt haben, warum Köln da unten reingerutscht ist. Am Ende zählen nur die Punkte, das ist klar. Aber was wäre denn dann so dein Fazit aus Sicht des FCs?
Naja, dass man offensiv nach wie vor einfach eine überdurchschnittlich gute Mannschaft ist. Also wenn man guckt, die haben 43 Tore geschossen, das ist mehr als Freiburg. So, das ist halt für diesen, für da unten ist das einfach sehr, sehr gut. So, man schafft es halt immer wieder, sich Chancen zu erspielen. Gut, die nutzt man dann zwar nicht jedes Mal oder nicht ganz so eiskalt, wie man es gerne hätte, aber Fakt ist, man schafft es halt immer wieder, Gefahr heraufzubeschwören und vielleicht auch bei Gegnern dann, die, wenn Spiele auf Kipp stehen oder enge Spiele dabei sind, dass der Gegner vielleicht nicht alles nach vorne wirft, wohl wissend, dass man Gegenspieler wie ein Kaminski, wie ein Elmala, auch ein Ache oder auch ein Bülter dann gegen sich hat, die im Zweifel dann nochmal auf die Reise geschickt werden. Und ja, dass das Spiel überhaupt nochmal so spannend wurde, das war dann auch sehr, sehr spannend auch zu sehen, ne? Wenn man da gesehen hat, Köln kriegt den Anschlusstreffer, davor war es eigentlich nur ein Spiel die ganze Zeit in eine Richtung, so ab und zu gab es vielleicht mal vereinzelt so eine Flanke von der linken Seite, aber ansonsten war es ja immer nur, Köln hat einen Ball und dann konntest du eigentlich die Uhr danach stellen, wann der Zug Richtung Backhaus rollt. Und dann fällt das 2-1 und auf einmal dachte man, ist es wieder 11-11 oder 10-10, keine Ahnung. Will sagen, dass Köln sich das Leben vor allem in der Defensive wieder mal schwer gemacht hat. Und das ist, glaube ich, das, wo sich entscheiden wird, ob Köln letztlich die Liga halten wird. Mit dem Sieg ist man jetzt schon sehr, sehr gut dabei. Ich glaube nicht, dass man da noch ernsthaft unten reinrutschen wird. Wenn man da jetzt noch vielleicht aus den letzten 5 Spielen noch so 4 Punkte holt oder sowas, dann ist man, glaube ich, eh ganz gut dabei.
Ja.
Aber ansonsten macht man sich halt das Leben in der Defensive halt immer wieder selber schwer und dass man trotzdem neben diesem, also kurz vor Schluss hat der Musa, glaube ich, noch so eine Chance, wo der Flanke von der linken Seite reingeht, wo er eigentlich direkt kopfen muss, weil er nimmt den Ball noch mit der Brust an aus so 6-7 Metern oder so. Weiß ich nicht, wenn da jetzt ein erfahrener Bundesliga-Stürmer steht, der schädelt den halt einfach rein, weil weiß ich nicht, ob er halt querfällt oder so. Die Defensive ist bei Köln nach wie vor, glaube ich, das größte Problem. Das ist der einzige Stolperstein, muss ich sagen, für Köln. Die Defensive.
Ja, wobei das Interessante ist, also ich persönlich würde sagen, es liegt jetzt nicht an den Innenverteidigern, denn Cenk Özgür und Simpson Pusey, der jetzt wieder spielen konnte, die waren eigentlich sehr, sehr solide. Also eher so bei den Außenverteidigern kannst du ansetzen. Also ich konnte es gut verstehen, dass Christopher Lund ausgewechselt wurde nach der ersten Hälfte, aber auch unter dem Aspekt, dass man in Überzahl auch mit mehr Offensivaktionen rechnen konnte. Und da hat halt Castro Montes nochmal ein ganz anderes Tempo und einen ganz anderen Zug zum Tor, wie man ja beim zurückgenommenen Treffer gesehen hat. Sebo Lonsen auf der anderen Seite, der hat aber auch immer mal wieder einfach zu viel Platz gelassen. Das waren so, ja, ist es Unsicherheit, ist es taktische Unerfahrenheit? Man weiß es nicht so ganz. Im Endeffekt ist es aber so, dass dann Romano Schmid sich den Ball sogar noch vorlegen kann vor seiner Flanke. Und dann kommt die halt vielleicht auch mal an, wenn man so viel Zeit bekommt. Und deswegen, das finde ich eben so interessant. Also ich würde nicht sagen, dass es am Zentrum liegt, am Torhüter auch nicht. Marvin Schwäbe, sehr gute Partie gemacht. Das, was er halten konnte, hat er auch gehalten. Sondern eher so an der Gesamtausrichtung und ein bisschen auch daran, dass man auch in Überzahl einen Ticken zu sehr auf die Torchance gegangen ist. Also klar, du spielst viel hinter die Kette, du spielst viel in den Raum als erster FC Köln, weil du hast eben auch, also du spielst immer dann in den Raum, wenn du Elmala schickst und du spielst immer dann in den Fuß, wenn du auf Ache schickst oder auf den Kopf ja auch, wenn man das Ganze hoch macht. Und in Überzahl haben sie das einfach so weitergemacht, weil als wäre es weiter 11 gegen 11 und haben damit auch wirklich manchmal den Ballbesitz so ein bisschen hergeschenkt und haben auch die Option, finde ich, schon ein bisschen verstreichen lassen, Werder Bremen mürbe zu spielen, indem du einfach ganz, ganz lange einen offensiven Ballbesitz hast, von links nach rechts, von rechts nach links. Und gerade nach dem 2:0, also als das dann endlich geschafft war, dachte ich eigentlich, okay, gut, jetzt sollten sie es ja eigentlich hinkriegen. Jetzt lassen sie halt einfach Werder laufen, die kriegen noch zwei Konter, das verteidigen sie weg. Und dann ist dieses Spiel durch. Und ich kann es verstehen, dass das nicht geklappt hat beim FC, aber man sieht halt da eindeutig, welche Entwicklungsschritte noch fehlen. Denn das musst du als Erstligateam schon können, eine Überzahl ein bisschen souveräner auszuspielen.
Ich bin der Einzige, der es einmal versucht hat, war Johannesson. Auch erinnere ich mich noch an der ersten Halbzeit, so eine Szene, wo er dann beschwichtigend die Hände gehoben hat, gesagt, ruhig, Jungs, ruhig. Ne? Und das Stadion hat irgendwie gepfiffen. So. Ich dachte, ey, es war, glaube ich, so 41. oder 42. Minute oder sowas, dann denke ich, nehmt das Ding jetzt einfach mit und gut ist, ne? Ja, es gibt halt wenig Spiele, die jetzt, also würdest du wahrscheinlich, oder würde jeder Spieler dort im Auto sitzen und du würdest mit denen auf eine gelbe Ampel zufahren, die meisten von denen würden wahrscheinlich einfach über die Ampel drüber brettern. Johannesson, der denkt sich, okay, gut, Ampel ist gelb, ich halte mal lieber an. Davon bräuchte Köln vielleicht hier und da nochmal ein paar mehr Spieler im eigenen Ballbesitz.
Ja, guter Punkt. Auch bei Jan Thielmann ist mir das auch aufgefallen. Der ist einfach nervös geworden. Wenn er zum dritten Mal auf dem Flügel den Ball bekommen hat, dann kam die Flanke. Egal wie unnötig und auch unaussichtsreich oder aussichtslos diese Flanke war, weil er dann einfach das Gefühl hatte, jetzt muss ich den Ball mal in den Strafraum kriegen, ansonsten mache ich kein gutes Spiel. Und das auch, als dann Ache nicht mehr auf dem Feld stand, wo es dann noch weniger Sinn ergibt zu flanken. Aber gut, dass du Johannesson nochmal angesprochen hast. Das war für mich eigentlich mit der beste Kölner. Der hat wirklich sehr, sehr gute Aktionen gehabt, spielt er letztlich den Pass vor dem Strafstoß, spielt den Pass vor dem 2:0 von Ragnar Ache oder gewinnt den Ball vor dem Schuss von Ache, so war es. Also richtig gut, hat mir wirklich gut gefallen. Ja, der FC wird jetzt dann beim FC St. Pauli spielen, da könnte man im Grunde schon alles klar machen, denn jetzt sind es 5 Punkte Vorsprung auf den FC St. Pauli. Sollte man da gewinnen, dann wären es nach Adam Riese 8 Punkte und dann wäre man durch bei noch 12 Punkten, die dann noch zu vergeben wären. Für Werder Bremen wiederum kommt jetzt ein ganz wichtiges Derby gegen den HSV zu Hause in Bremen, aber ohne Marco Friedl wegen der roten Karte. Das wird nochmal richtig eng. 3 Punkte Vorsprung sind es auf den FC St. Pauli. Die Chance ist also noch da unten reinzurutschen. Und das ist natürlich höchst unangenehm für die Werderaner. Anders sieht es da aus beim FC Augsburg. Und das hätten wir ja noch vor ein paar Monaten so nicht gedacht, aber die dunklen Sandro Wagner-Zeiten, sie sind vorbei. Und jetzt regiert Manuel Baum und Manuel Baum scheint den Kniff gegen die TSG gefunden zu haben, zumindest in der Anfangsphase, denn dieses Spiel, es startet gar fantastisch für den FCA. 11. Minute, Claude Maurice spielt einen Doppelpass mit Fellhauer und hat sehr viel Platz im Zentrum und sein Schuss schlägt dann auch platziert zum 1:0 ein und nur 3 Minuten später in der 14. Minute schlägt Jeffrey Howellow, der den gesperrten Kevin Schlotterbeck vertreten hat, einen langen Ball, bei dem sich Kabak, der jetzt seinen Vertrag verlängert hat bei der TSG, verschätzt. Gregoritsch schiebt sich an ihm vorbei und trifft mit einem perfekten Abschluss zum 2:0. Das war es aber noch nicht in der ersten Hälfte. Es ging munter weiter und es fallen noch 2 weitere Tore, beide für Hoffenheim. 35. Minute, eine Ecke rutscht durch und landet bei Ranac, der per Kopfball zum 1:2 trifft. 2 Augsburger hatten vorher verpasst. Und in der 42. Minute, da wird eigentlich Fisnik Aslani von Jovaleo gut aus dem Strafraum gedrängt. Er legt dann allerdings per Hacke auf Touré. Das war gute Idee Nummer 1. Und gute Idee Nummer 2 von Adama Touré war dann, ja, einfach mal aufs Tor zu schießen, aus sehr spitzem Winkel, aber Finn Dahmen hatte auf die Flanke spekuliert, deswegen war Raum zwischen seinem rechten Fuß und dem Pfosten und diesen Raum, den trifft Touré perfekt und macht das 2:2. Es hätte direkt vor der Pause noch das 3:2 wieder für den FC Augsburg fallen können, aber da trifft Gregoritsch mit einer wirklich tollen Bewegung, Brustannahme mit einem Kontakt geschossen, er trifft nur die Latte, aber das war richtig schön. In der 46. Minute gibt es noch eine schöne Einwurfvariante von Hoffenheim, die führt fast zum 3:2 für die TSG. Lemperle köpft knapp drüber und dann verflacht das Spiel so ein bisschen. Erst in der 84. gibt es den ersten richtigen Aufreger. Bernardo will einen Pass in den Strafraum klären, trifft aber nur Kade, der dazwischen gespritzt ist. Also eine ganz ähnliche Szene zu den Strafstößen bei Köln und Werder. Ist eine klare Sache. Claude Maurice tritt an und schießt den Ball über das Tor. Und als dann Grischa Prömel in der 96. Minute noch eine Ecke knapp über das Tor köpft, ist dieses Spiel vorbei und Magdalena, die beiden trennen sich mit 2:2 unentschieden. Was natürlich für die TSG ein bisschen bitterer ist als für den FC Augsburg, denn Augsburg hat nicht nur 8 Punkte Vorsprung jetzt auf Rang 16, das heißt, nach menschlichem Ermessen ist man auf jeden Fall durch, sondern Augsburg hat vor allem auch ein gutes Spiel gemacht, oder?
Voll. Also ich war sehr, sehr happy, dass ich mir das Spiel Freitagabend angeschaut habe, weil die ersten 45 Minuten natürlich dann sehr viel Lust auf den restlichen Bundesligaspieltag gemacht haben. Die ersten 2 Tore von Augsburg kamen ja wirklich erstens sehr schnell in der ersten Halbzeit und auch sehr schnell hintereinander. Also ab der 14. Minute haben die 2:0 geführt. Von daher erstmal alles richtig gemacht. Und es war wirklich bis zum Anschlusstreffer sehr intensiv auf beiden Seiten. Claude Maurice bis zu dem Zeitpunkt fand ich auch der beste Mann auf dem Rasen. Also der hat schon viel abgerissen einfach. Klar, dass er am Ende dann auch noch den Elfmeter verschießt, ist natürlich bitter. Aber der ganze FCA hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und dass es halt am Ende dann doch erneut unentschieden ausgeht, wie auch schon gegen den HSV, ist einfach bitter. Aber ich glaube, dass die mit dem einen Punkt leben können.
Also Manuel Baum hat nach der Partie gesagt, es fühlt sich so eher so an, als dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, als dass wir den Punkt gewonnen hätten. Das hängt natürlich mit dem verschossenen Strafstoß unter anderem zusammen. Ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass man wirklich Hoffenheim gut, ja, dekodiert ist jetzt zu viel gesagt hat, aber man war sehr gut eingestellt auf Hoffenheim. Also Abdullahu über ganz weite Strecken dieses Spiels gar kein Faktor, den haben sie einfach sehr gut rausgenommen. Zofal hatte zwar Platz auf dem rechten Flügel und normalerweise will man ihm den nicht geben, aber hat damit relativ wenig angestellt und vor allem im Zentrum war Augsburg sehr, sehr gut aufgestellt. Und das mit Fabian Rieder auf der 6, das fand ich interessant zu sehen, war ein interessanter Kniff und der hat auf jeden Fall funktioniert. Plus vorne drin hast du mit Gregoritsch jemanden, der einfach, also wir haben gerade über Musa zum Beispiel bei Werder gesprochen, wo das Abgezockte logischerweise noch fehlt. Gregoritsch ist genau das Gegenbeispiel. Also der Typ ist ja wirklich der Wahnsinn. Also diese Aktion, wo er den Ball mit der Brust annimmt und die Latte trifft, das ist einfach, also besser kannst du das als Stürmer nicht machen. Und ja, natürlich, da hätte der Gegenspieler näher dran sein müssen. Ich glaube, Haidari war es in der Situation. Aber trotzdem musst du das erstmal in 0,1 Sekunden so schaffen, den Ball so zu verarbeiten. Also Augsburg, finde ich, war wirklich gut eingestellt und hat Hoffenheim echt vor viele Probleme gestellt. Ja, wo man die Frage auch stellen kann, was das über Hoffenheim aussagt. Aber ja, also Ich weiß nicht, was deine Gedanken dazu sind.
Also wenn von Augsburg natürlich der Spielmacher mit Afolau so ein bisschen aus dem Spiel genommen wird, weil der einfach sehr früh angegangen wurde, dann ist das schon, glaube ich, auch schwierig erstmal wieder umzusetzen. Aber ich glaube, die hatten einen Expected Goals Wert von 0,99 oder so. Also es war nicht viel. Kramaric hat gar keine Rolle gespielt. Die FCA-Abwehr war gut eingestellt. Einzig und allein dann Prass und Bernardo nach der Einwechslung so ein bisschen wieder Wind reingekommen, aber Bernardo Elfmeter verursacht. Es war einfach alles in allem sehr, sehr gut gemacht von Hoffenheim, von Augsburg. Und ich glaube, ich habe auch gefühlt in der zweiten Halbzeit, ich habe 10 gelbe Karten mir aufgeschrieben. Ja. Also es war schon ein wildes Spiel dann auch irgendwann. Aber so richtig zu großartigen Chancen ist die TSG auch nicht mehr gekommen in der zweiten Halbzeit.
Ja, und das fand ich nämlich wirklich interessant. Also in der ersten Hälfte war es noch so Matchplan Augsburg perfekt aufgegangen, auch weil man seine Chancen genutzt hat. Also gehört natürlich auch mit dazu, ersten beiden Chancen beide drin. Das ist dann auch nicht einfach, auch für Hoffenheim da zurückkommen, egal wie die Ambitionen sind. Aber da war es noch so, da hat Hoffenheim in so einem 3-2-5 in eigenem hohem Ballbesitz gespielt. Manchmal war es aber auch so ein 3-1-6 fast schon. Also sie haben ganz viele Spieler in die vorderste Kette geschickt und haben auch versucht, die einfach so weit wie möglich auseinanderzuziehen. Also da standen eben Spieler sehr breit und dann in Schnittstellen. Und wenn du dann aber versuchen willst, irgendwie ins Angriffsdrittel zu kommen, dann braucht es Gegenbewegung. Und das hat Grischa Prömel gut gemacht. Kam manchmal fast sogar ein bisschen zu tief, fand ich. Aber ansonsten gab es die viel zu wenig von Hoffenheim und so ganz hat sich mir nicht erschlossen, warum. Also ich glaube eigentlich schon, dass sie diesen Weg häufiger hätten machen sollen. Auch ein Lemperle, auch ein Aslani, auch, also vor allem auch ein Kramaric. Aber das war eben nicht da. Und in der zweiten Hälfte war das deutlich besser. Da haben sie angepasst, da haben sie vielmehr eben versucht, wie schaffen wir es erstmal irgendwie hinter die Sechser von Augsburg zu kommen oder klassisches Hoffenheimer Muster. Du überlädst den linken Flügel, da standen dann meistens 6 Spieler, standen auf dem linken Flügel. Rechts ist dann ganz viel Platz für Zofall. Das heißt, wenn du dich links nicht durchzocken kannst, was ehrlicherweise fast immer der Fall war in diesem Spiel, dann wird der Ball ja irgendwann auf einen der Innenverteidiger oder Sechser zurückgespielt. Und die gucken, du siehst es schon, der Ball ist unterwegs und die gucken schon, kann ich jetzt direkt auf Zofall spielen? Und das haben sie auch 2-3 Mal gemacht. Und das hat dann auch 2-3 Mal funktioniert. Einmal hat es auch zu einer Chance geführt. Aber insgesamt muss ich sagen, finde ich das einfach dünn von Hoffenheim. Und natürlich ist so eine Regression zur Mitte normal, weil sie haben überperformt in der ersten Hinrunde. Man muss da jetzt nicht ganz in Panik verfallen. Aber ich finde es schon interessant, dass es mal wieder so zu sein scheint, dass Hoffenheim wirklich eine große Chance hat, eben nicht nur die Conference League oder die Europa League zu erreichen, sondern die Champions League war möglich. Klar ist das nicht der Anspruch und klar ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man das nicht schafft. Aber so ein bisschen fehlt mir da mal wieder der Drive. Und das finde ich, merkt man auch an so Sachen wie Christian Ilzer dann mit so einem Spiel umgeht. Also er sagt dann in der Pressekonferenz, es war fast eine Niederlage, aber es war auch fast ein Sieg. Wir wissen genau, was zu tun ist und müssen unserem Prozess treu bleiben. Ich habe gute Dinge gesehen heute, aber es gibt auch Verhaltensweisen, die wir ändern müssen. Ich will jeden Tag im Training das Gefühl haben, dass die Mannschaft siegfähig ist. Wir müssen viel aktiver sein in einem Belang und so weiter und so fort. Also das ist natürlich jetzt nicht das Entscheidende, was der Trainer danach auf der Pressekonferenz sagt. Aber ich habe da nicht so das Gefühl, dass da einfach so ein eine brennende Unzufriedenheit ist. Und die müsste doch eigentlich da sein. Wie schafft es denn Hoffenheim schon wieder, diese Ausgangslage so zu verballern?
Ja. Ich war eigentlich auch der felsenfesten Meinung, dass Hoffenheim nächste Saison CL spielt. Also die haben wirklich einen tollen Fußball gespielt, phasenweise einen ansprechenden Fußball gespielt, auch tolle Leute irgendwie wieder hochgezogen, von denen ich auch noch nicht so wirklich was gehört hatte teilweise oder keine Ahnung. Es ist schon schön gewesen, so eine Entwicklung dann auch zu sehen. Und jetzt ist es ja, also man verliert gegen Mainz, was schwierig ist. Jetzt verliert man oder spielt jetzt unentschieden gegen Augsburg und da weiß ich jetzt, bin mir nicht sicher, wieso die nicht einfach sagen, okay, so viel Platz ist es trotzdem nicht auf Platz 4. So viele Punkte sind da nicht Unterschied. Ich würde mich wahrscheinlich eher hinstellen und sagen, ja, probieren wir es doch einfach nochmal. Und diese, ja, klar, der Trainer kann jetzt auch nicht sagen, ich bin super unzufrieden und wir haben die Champions League verspielt, aber so ein bisschen mehr Druck hätte ich mir da schon auch erwartet irgendwo. Hm.
Also ich meine, man muss es ja auch nicht nur am Tabellenplatz ablesen, weil natürlich ist es auch schwer, also Leverkusen, Leipzig, Stuttgart, das sind quasi die drei Teams, von denen müsstest du zwei hinter dir lassen, um in die Champions League zu kommen. Dass das extrem schwierig ist, völlig klar. Aber ich finde, es geht ja auch um die Frage, wie reagiert man auf die Niederlagen, die man jetzt so zuletzt hatte. Und da gab es eben vor der Länderspielpause dieses 0-5 bei Leipzig. Das war ganz, ganz fürchterlich, dieses Spiel. Dann jetzt das Spiel gegen Mainz, haben wir ja in der letzten Woche besprochen, beziehungsweise Eva hat es mit ihren Gästen besprochen, wo man nicht unverdient verloren hat. Und jetzt eben diese Partie, wo du es ja sogar noch zurückschaffst. Also du schaffst es ja sogar, dieses 0-2 zu reparieren mit auch dem Glück, was man dazu auch braucht, aber natürlich auch der Qualität, die man dazu braucht. Und dann kannst du doch eigentlich, also finde ich, könnte man eine andere Haltung von Hoffenheim erwarten. Und ich finde, es lässt sich auch an einer Sache sehr gut erzählen. Also Christian Ilze hat auch über die Passgeschwindigkeit zum Beispiel gesprochen. Die ist manchmal einfach viel zu niedrig bei Hoffenheim. Aber ich finde, vor allem ein Element hat Hoffenheim in vielen Spielen in dieser Saison gekennzeichnet. Und das ist der Willen, Läufe zu machen, die nicht unbedingt direkt zum Pass führen. Also eben Aslani, Lemperle, die Außenspieler immer wieder hinter die Kette zu starten, in einem guten Moment. Und manchmal kriegen sie den Ball, ganz oft kriegen sie den Ball aber nicht, aber es passiert was mit der gegnerischen Linie. Die wird eben auch nach hinten gezogen, der Pass vor der Abwehr wird größer, es wird ein bisschen einfacher da reinzuspielen. Und diese Aktivität, die hat, also wenn ich mich jetzt nicht, gucke jetzt nochmal meine Notizen, nee, die hat komplett gefehlt. Also ich habe mir hier keine Phase rausgeschrieben, wo das so wirklich besser gewesen wäre. Und das ist ein Basic des Hoffenheimer Spiels und der ist gerade nicht da und auch deshalb hat es bei allem, was Augsburg gut gemacht hat, aber Augsburg hat es deshalb, finde ich, auch relativ, also in Anführungszeichen leicht, Hoffenheim zu verteidigen. Also Augsburg musste schon was dafür leisten, aber Hoffenheim war auch definitiv nicht das Hoffenheim, was es hätte sein können. Und das, finde ich, muss man dann schon auch thematisieren nach so einem Spiel. Es gibt aber natürlich noch die Möglichkeit für Hoffenheim und es ist natürlich bis jetzt auch eine gute Saison, das will ich jetzt auch hier nicht irgendwie falsch darstellen. Platz 6 ist es jetzt mit 51 Punkten und man spielt jetzt zu Hause gegen den BVB. Lass die TSG da gewinnen und wir reden alle, glaube ich, schon wieder ein bisschen positiver über Hoffenheim. Für den FC Augsburg wiederum bedeutet eben dieses Unentschieden, dass man es zwar nicht geschafft hat, einen Dreier zu sammeln, also jetzt zweimal nach der Länderspielpause unentschieden gespielt, aber eben die genannten 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz lassen einen dann doch ein bisschen entspannter jetzt dann nach Leverkusen reisen. Das ist die nächste Partie für den FC Augsburg, der auf Rang 10 gesprungen ist mit diesem Unentschieden. Ja, und dann haben wir noch Borussia Mönchengladbach. Über die haben wir jetzt im Tabellenkeller noch nicht gesprochen. Die Borussia musste bei RB Leipzig antreten, auswärts. Bei Leipzig kehrte Bidjabou ein bisschen überraschend zurück in die Startelf. Er hat in den vergangenen 8 Bundesligaspielen keine Minuten gemacht, stand am 20. Spieltag zuletzt auf dem Feld. Jetzt direkt in der Startelf. Kann man schon mal sagen, er hat ein gutes Spiel gemacht und ein sehr gutes Spiel, das hat Moritz Nikolas gemacht, was schon ein Hinweis darauf ist, wie so ein bisschen die Dynamik dieser Partie war. Also am Anfang hat es viel Moritz Nikolas und einiges an Glück gebraucht, dass die Borussia nicht früh in Rückstand geraten ist. Dann gab es allerdings auch 2-3 kleinere Möglichkeiten für Gladbach. Da konnte dann unter anderem auch Bidjabou mal einen Schuss zum Beispiel blockieren. Insgesamt, Sascha, war es aber dann doch ein sehr eindeutiges Spiel, hat auch zu einer frühen Auswechslung geführt. Ulrich musste schon in der 36. Minute raus, der war mit Jan Diamondé einfach überfordert, so deutlich muss man es sagen. Bolin, der für ihn kam, der hatte zwar dann direkt eine Chance, aber ehrlicherweise danach genauso große Probleme mit Diamondé. Und es ist dann so ein bisschen ironisch, dass die eine Szene, die zu einem Treffer führt in der 81. Minute, die hatte eigentlich gar nicht mit den vorhergehenden Problemen zu tun. Denn da war es immer so, dass auf den Außen sich links Nusa und Raum durchsetzen konnten und rechts eben Diamondé und daraus wurden dann Chancen herausgespielt. Hier war es einfach so, dass ein Gladbacher den Ball ein bisschen unglücklich ins Zentrum spielt, Baumgartner so an den Ball kommt, der rutscht sogar noch weg, passt auf Diamondé, ja, und der bekommt dann von Skelly zu viel Platz und schießt das 1-0. Und das ist dann am Ende der eine Treffer, der auch über Sieg und Niederlage entscheidet. Leipzig 3 Punkte, Gladbach 0 Punkte. Also, wenn wir mal mit der Gladbacher Perspektive anfangen, was wäre denn da so dein Fazit?
Ja, dass die Viererkette wahrscheinlich nicht wieder aus der Mottenkiste geholt wird bei Gladbach. Man wirkte komplett überfordert. Also ja, also ich würde das gar nicht so sehr auf Ulrich schieben, so, der natürlich seine Probleme hatte dort mit Diomande, aber er hatte auch mit Baku noch seine Probleme, was halt heißt, dass er oft in Unterzahl 2-gegen-1 gegenüberstand bei Kastrop. Ich weiß nicht, ob es der Plan war, dass er irgendwie so eine Freirolle am linken Flügel hat, aber der hat, finde ich, sehr, sehr wenig nach hinten gemacht. War dann, wie gesagt, halt oft dann überfordert. Man hatte dann auch irgendwie unnötige Fouls direkt am Flügel, die er dort provoziert hat, und Ecken, die alle von der linken Gladbacher Seite dort reingebracht wurden, die ja auch unnötig waren. Und bei normaler Chancenauswertung reden wir wahrscheinlich hier so ähnlich wie über das Bayern-St. Pauli-Spiel. So, das war irgendwie also ein Spiel, was jetzt nicht zwingend nur 0-1 oder so lange 0-0 ausgehen muss. Ich meine, gerade so die Chance von Baku direkt am Anfang, wo Nikolas seinen Fuß noch hochreißt, also das, der hätte es ja auch schon längst einzustehen können, wenn man halt trotzdem auch schaut, so wie auch Leipzig das konsequent über die Außen gespielt hat und konsequent so diese Viererkette am Anfang dort bespielt hat. Also am Ende hatte David Raum 11 Torschussbeteiligung, also Torschuss und oder Vorlage. Baku hatte 6 bis zu seiner Auswechslung. Das zeigt ja schon, dass so die Außenverteidiger da schon ordentlich Dampf gemacht haben, weil sie aber auch immer sehr viel Platz bekommen hatten. Das wurde dann, finde ich, so ein bisschen besser, als Gladbach dann umgestellt hat auf die Dreierkette mit Bolin, der dann ja weiter nach vorn gerückt ist, und Sander, der dann ja nach hinten gerückt ist, in die Dreierkette da aufgefüllt hat. Aber ansonsten, ja, war das jetzt von Gladbach, ich habe jetzt auch keine Stimmen nach dem Spiel dazu gehört. Ich weiß nicht, wie Polanski das Spiel eingeordnet hat, aber ansonsten war es eigentlich schon so ein Spiel, was das Potenzial dazu hätte. Ja, so schlimm ist es ja nicht. Wir haben ja nur 1-0 verloren. War halt knapp an einem guten Tag, holen wir dort einen Punkt bei einem Champions-League-Aspiranten. So, aber an sich, dass man da eigentlich chancenlos war, und also glaube, außer die eine Kastrop-Chance in der ersten Halbzeit, hatte man ja eigentlich jetzt nicht wirklich irgendwas Nennenswertes, muss ich sagen.
Ja, also es gab da noch
eine zweite Kastrop-Chance. Ein geklärter Ball noch, genau, auf der Linie geklärt noch oder sowas war das da mal von.
Und es gab natürlich noch den Lattentreffer von Chiarodia, direkt nach dem 0-1. Also fast hätte man es ja geschafft, direkt nach dem 0-1 in der 84. Minute das 1-1 zu erzielen. Und da wird dann nämlich der Nachschuss von Tabakovic vor der Linie geklärt. Stimmt, ja. Das war das, was du gemeint hast. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also Eugen Polanski hat nach dem Spiel gesagt, wir konnten die Intensität lange mitgehen von Leipzig. Und das war eigentlich schon so die größte Problemanalyse. Also er hat auch darauf verwiesen, dass man gerade am Anfang auch Glück gebraucht hat, um eben diese Phase zu überstehen. Aber er hat, jetzt auch nicht so komplett untypisch, ist ja klar, dass er das Positive hervorkehrt, hat gesagt, aber wir haben es überstanden und dann hatten wir unsere Chancen. Ich finde, für die erste Hälfte kann man das auch gelten lassen, weil dann gab es eben wirklich diese 2 Chancen für Gladbach, bei denen auch Leipzig nicht so gut aussah und wo auch Van de Voort gut parieren musste. Aber in der zweiten Hälfte, finde ich, war es dann schon dünner, auch mit der Umstellung. Also die Umstellung war überfällig, man war auf den Außen völlig überfordert und im Zentrum aber auch, ja, seltsam. Ich meine, Rocco Reitz ist natürlich ein besonderes Thema in dem Spiel gewesen, weil eben sein Wechsel zu RB Leipzig schon klar ist und dementsprechend sich die Ultras auch geäußert haben. Dazu wiederum, finde ich, hat Eugen Polanski sehr gute Dinge auf der Pressekonferenz gesagt. Also der hat da keinen Skandal draus machen wollen, dass es da Kritik gab. Aber die hatten ganz seltsame Aktionen im Zentrum mit dabei. Das war auch manchmal gar nicht so gut besetzt. Gleichzeitig haben sie auch manchmal nicht auf den Außen geholfen. Also ja, es war einfach ein unrunder Auftritt von Gladbach. Und so ganz kann ich, also ich meine, ich bin ja eh jetzt inzwischen dafür bekannt, dass ich sage, ich verstehe bei Gladbach sowieso gar nichts mehr. Ich werde auch nie wieder eine Prognose über die Borussia abgeben, weil ich immer damit falsch liege. Sie machen immer genau das Gegenteil von dem, was ich sage. Vielleicht prognostiziere ich einfach mal, dass sie für mich weiter unentschlüsselbar bleiben. Vielleicht kriege ich dann irgendwann mal einen Hinweis darauf. Aber dieses Spiel gehört echt wieder mit dazu.
Und ja, ich musste gerade eben noch so ein bisschen den Kopf schütteln, als Polanski auch sagte, man hat ja die Intensität von RB mitgegangen oder hat sich sehr gut gegengestimmt. Ich fand es jetzt, natürlich machten die Außenverteidiger viel Dampf so über Außen, aber es war jetzt nicht so, dass RB jetzt im Gegenpressing mega aktiv war. Ich meine, hin und wieder sind halt irgendwie so mal Schlager oder Seiwald dort im Gegenpressing rausrückt, aber es waren meistens halt so 1-gegen-1 Situationen, wenn dann halt wirklich mal so ein, ja, Kastrop hatte da ein paar ganz gute Momente, finde ich, so in beiden Halbzeiten noch, zumindest Beginn der zweiten Halbzeit, und Reiz halt auch immer mal wieder, wenn die mal die Ruhe hatten, sich mal aufzudrehen, den Ball auch mal mit 2-3 Kontakten zu spielen und nicht immer sofort versucht, hektisch wieder weiterzuleiten, dann hat man eigentlich auch gesehen, dass der Leipziger Druck gar nicht so extrem hoch war und Leipzig gerade in der letzten Kette gar nicht so aggressiv nachgeschoben hat, wie es das hohe Pressing vielleicht gebraucht hätte oder die aggressive Spielweise gebraucht hätte. Also ich fand jetzt nicht, dass RB ein überragendes Spiel gerade gegen den Ball gemacht hat. Also da gäbe es bestimmt oder hätte es auf jeden Fall mehr Räume gegeben, um dort die Tiefe zu attackieren. Aber ja, ganz oft fehlte, fand ich eigentlich bei Gladbach dann so die Anschlussaktion, muss man sagen.
Ich meine, man muss einordnen noch, dass mit Kevin Dix in der 62. Minute natürlich ein wichtiger Spieler im Zentrum raus musste. Für den kam dann eben Chiaro Dia. Hinten raus musste auch noch Jens Kastrop angeschlagen ausgewechselt werden. Jetzt stand der Aufnahme Sonntagabend, wissen wir nur nicht, was die beiden haben. Das spielt aber natürlich auch noch eine Rolle. Aber ich glaube, Gladbach hatte letztlich Glück. Also zum einen das Glück, dass man nicht früher in Rückstand geraten ist und eben Moritz Nikolas wirklich einen herausragend guten Tag hatte. Und zum anderen aber auch, dass Leipzig zwar sich regelmäßig Chancen herausgespielt hat, aber sie sind auch immer bei ihrem selben Muster geblieben, was man auch fair und gerechtfertigt finden kann, weil es hat ja funktioniert, aber das Zentrum war wirklich Lava für Leipzig. Also alles über die Flügel. Und wie gesagt, das hat auch wirklich oft funktioniert, aber ein bisschen hat mich das schon gewundert, dass da nicht Baumgartner zumindest noch versucht, mehr Akzente zu setzen, oder Brian Gruder, als der dann gekommen ist, ist ja auch jemand, der eigentlich in so einem Raum dann mal so in einem Halbraum auftauchen kann. Ich glaube, da hätte man noch viel, viel mehr Druck ausüben können, weil so war es dann eben Angriff über die Flügel, Abschlusschance, Moritz Nikolas pariert, okay, wir formieren uns wieder neu, wir greifen wieder neu über den Flügel an. Und ich glaube, über eine bessere Zentrumsbesetzung und auch mal ein Spiel übers Zentrum hätte man vielleicht auch noch mehr Gegenpressing-Aktionen bekommen, du hast ja auch schon gerade angesprochen, so richtig viel gab es da eigentlich gar nicht von Leipzig. Und dann wäre der Druck vielleicht noch ein bisschen höher gewesen und es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, sich noch mehr Chancen herauszuspielen. Aber Kritik auf hohem Niveau, gebe ich zu.
Ja, absolut, aber finde ich auch berechtigt. Also gerade so Diomande Mande war dann auch eigentlich gerade in der zweiten Halbzeit sehr unauffällig. So auch Romelu hat mir auch nicht so gut gefallen, so in seinen Räumen, gerade wenn er da mal aufdrehen konnte. Das Ablagenspiel ist ja eigentlich, finde ich, eher noch eine seiner Stärken, aber auch da viele Unsauberkeiten gehabt, wenn es dann mal auf die nachrückenden Achter, beziehungsweise auch, ja, Baumgartner war eher so ein Zehner, gespielt werden sollte. Also ja, das wurde dann auch, finde ich, entsprechend auch zu Recht ausgewechselt, Romelu. Also die zentrale Stürmerposition ist nach wie vor ein Problem hier in Leipzig, würde ich sagen.
Finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich finde eigentlich, dass Romelu, also ja klar, ihm fehlen natürlich so die ganz großen Chancen, wobei das auch damit zu tun hat, dass er da von Dix und Elvedi sehr gut verteidigt wurde. Also da
haben beide gute Spiele gemacht, muss ich sagen. Also gerade Elvedi hat mir auch gut gefallen, so in den direkten Zweikämpfen. Wenn er dann mal rausrücken musste, war er dann auch nicht immer so sicher, gehe ich jetzt wirklich komplett mit, mache ich das gerade richtig, Trainer, so. Aber wenn er im Strafraum seine Zweikämpfe führen konnte, finde ich, war Elvedi eigentlich sehr gut.
Ja, mit Abstrichen von so ein paar komischen Kerzen, die er in der Schlussphase geschlagen hat. Das war so ein bisschen seltsam. Aber ansonsten würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Und ich finde, dass da eigentlich Romelu schon das gemacht hat, was er tun musste. Also Romelu ist halt dann der muss halt auf den ersten Pfosten gehen, wenn die auf dem Flügel durchbrechen. Und da hatte er halt dann so 2-3 Möglichkeiten, aber wurde halt jeweils perfekt abgegrätscht. Also hatte einfach gar nicht die Chance, den Ball aufs Tor zu bringen, weil eben Elvedi oder Dix wirklich ganz nah an ihm dran waren. Deswegen, ich verstehe, was du meinst. Und man muss natürlich über Romelu so im Gesamtkontext der Saison dann schon sprechen, aber in dem Spiel, glaube ich, hat er das gemacht, was man von ihm erwarten muss. Er war an den Orten, wo der Mittelstürmer dann stehen muss, wenn du über die Flügel durchkommst, hat er halt dann das Pech, dass da zu wenig bei rausgekommen ist. Ich finde tatsächlich, dass er halt so das Thema ist, Schlager und Seiwald, auch wenn du dir anguckst, die Passmaps, die haben, da ist einfach sehr, sehr wenig Progressives mit dabei. Da ist ganz viel, was quer gespielt wird, mit dabei. Und vor allem, da sind keinerlei Pässe in den Strafraum mit dabei. Also Xaver Schlager hat keinen einzigen gespielt. Ah ja, und Nicolas Seiwald auch keinen einzigen. Jetzt gucke ich noch kurz auf Christoph Baumgartner, ob ich da vielleicht noch irgendwas korrigieren muss. Ah ja, Christoph Baumgartner war derjenige, der die Pässe in den Strafraum gespielt hat. Drei, einer davon ist angekommen. Und das ist eben das, was ich meine. Da liegt noch das Potenzial bei Leipzig, dass es eben nicht nur über die Flügel kommt, weil in dem Spiel hat das beileibe gereicht für jede Menge Chancen, aber gegen andere Gegner wird das nicht so gut klappen. Und du hast auch gegen Gladbach Phasen gehabt, in denen Gladbach das eben mit der Umstellung und so weiter ein bisschen ja minimieren konnte, die Torgefahr, die da Leipzig hatte. Da bin ich wirklich gespannt, ob sich noch was verändert, auch weil ja jetzt noch wirklich zwei wichtige Auswärtsspiele kommen für Leipzig. Also Leipzig ist jetzt auf Rang 4 zwar abgerutscht, aber man hat weiter 4 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Aber jetzt gucken wir uns kurz an, wo wird Leipzig auswärts noch spielen? Bei Eintracht Frankfurt und bei Leverkusen am 33. Spieltag. Und ich glaube, da muss man dann, klar, die Heimspiele sind gegen Union und St. Pauli dann vielleicht ein bisschen dankbarer. Aber ja, ich bin gespannt, wie das wird. Auch ohne Xaver Schlager, der hat sich die 5. gelbe Karte in dieser Partie geholt.
Hast du das eigentlich, sorry, wenn wir mal kurz bei Leipzig noch abschließen, hast du das verstanden? Ganz, ganz am Anfang des Spiels, Gladbach hatte Anstoß, dann geht der Ball irgendwie ins Aus. Dann drehen sich irgendwie so drei Spieler, so Romulo und Diomande waren es, glaube ich, zu Ole Werner an die Seitenlinie um, und der zeigt dann mehrmals einfach nur so drei. Da dachte ich erst, er hat erkannt, dass Gladbach Dreierkette spielt, haben sie ja offensichtlich nicht gemacht. Da dachte ich, okay, vielleicht spielen sie selber hinten Dreierkette, aber war ja auch nicht der Fall, weil manchmal rutscht der Seiwald ein bis ganz hinten in die Dreierkette rein, aber konntest du da irgendwie einen Reim draus machen, weil, also nee, Werner hat wirklich zu mehreren Spielern einfach die drei gezeigt, direkt ganz am Anfang. Wer weiß, interessant. Was er wollte. Es ist 3.33 Uhr, keine Ahnung.
Ist ja mir tatsächlich nicht aufgefallen, ja. Vielleicht meinte er, mit wie vielen sie anlaufen. Aber sie wurden ja nicht so wirklich angelaufen von Gladbach.
Ja, also das war halt irgendwie.
Ja, interessant.
Oder drei im Mittelfeld oder drei offensive Mittelfeldspieler mit halt Baumgartner ein bisschen höher. Drei Sechser.
Drei Tore raus. Vielleicht ja, Einwurfvariante Nummer drei. Ich weiß es nicht.
Ja, Gladbach hat Einwurf.
Ja, okay. Gut, nee, also keine Ahnung, kann ich dir leider nicht sagen. Und ich kann dir, glaube ich, auch nicht sagen, wie das jetzt für Gladbach noch weitergeht. Gladbach hat 5 Punkte Vorsprung auf St. Pauli, ist aber jetzt auf Rang 14 abgerutscht und die Tendenz ist halt natürlich vor allem keine gute. Also man kann das zwar auch positiv lesen, denn du hast gegen St. Pauli gewonnen und jeweils gegen Köln als auch gegen Heidenheim einen Punkt geholt. Aber du hast halt jeweils gegen Köln als auch gegen Heidenheim nur einen Punkt geholt. Jetzt geht's ins Heimspiel gegen Mainz 05, dann zum VfL Wolfsburg, der natürlich von hinten noch drückt. Was ist so dein Bauchgefühl für Gladbach? Ich will mich dazu ja nicht mehr äußern, deswegen musst du.
Ach, na, herzlichen Dank. Du siehst, ich ringe mit den Worten. Es ist... Ja. Weil von der Sache her traue ich der Truppe irgendwie zu, dass man gerade mit Tabakovic, der genau diese Kaltschnäuzigkeit hat, irgendwie aus 2 Chancen 4 Tore zu machen, das traue ich denen zu, dass dann irgendwie noch einer so 1-2 Siege vom Laster fallen können. Und eben, was wir auch vorhin schon angesprochen haben, so aufgrund der Tatsache, dass von hinten eigentlich die Mannschaften nicht ganz so krass drücken, gehe ich davon aus, dass Gladbach sich irgendwie ins Ziel rettet, aber eher schlecht als recht. Und das Spiel sollte jetzt, auch das Spiel letzte Woche wurde ja auch hier schon in der Nachbetrachtung eine Woche angesprochen, dass ja aktuell einige Fragezeichen hinter Polanski dann doch stehen, wie Spiele angegangen werden und ja, wie dann auch hier und da die Giftigkeit der Spieler in verschiedenen Phasen des Spiels ist, würde ich sagen.
Ja, ich finde, Tabakovic ist aber schon ein ganz gutes Beispiel dafür, für das, was eben bei Gladbach fehlt. Also, der war im aktuellen Sportstudio und dann sagt Jochen Breyer, ja, sie sind ja mit ihren 11 Toren, 13 sind es in den Pflichtspielen, mit hauptverantwortlich dafür, dass Gladbach so gut dasteht. Und das ist auf der gleichen, also es ist einerseits richtig und andererseits aber auch falsch. Denn ja, die 11 Tore sind quasi fast ein Drittel der Tore, die Gladbach geschossen hat. Aber in der Rückrunde sind es nur 2 Tore, die Tabakovic gemacht hat. Also danach wurde noch so getan, als wäre es ein Skandal, dass der Vertrag mit ihm oder dass die Leihe quasi noch nicht zugunsten von Gladbach beendet worden wäre. Aber jetzt in der Rückrunde läuft es eben gar nicht. Auch für Tabakovic, und das betrifft eben ganz viele Teile des Teams. Ja, also ich bin gespannt. Das Heimspiel gegen Mainz, das ja dann auch aus dem Europa Conference League Spiel herauskommt, Das könnte wirklich sehr, sehr wichtig werden und dann logischerweise sowieso, wenn man in Wolfsburg spielen wird. Damit können wir aber tatsächlich einen kleinen Break in dieser Sendung machen. Wir sind jetzt mit dem Abstiegskampf durch, mit dem Rennen und dem krassen Klassenerhalt. Und ich kann euch noch sagen, was es sonst hier noch im Rasenfunk zu hören wird geben in dieser Woche. Zum einen nehmen wir eine Sendung auf zum Länderspiel der Frauen, zu den Länderspielen gegen Frauen. Man wird zweimal gegen Österreich spielen. Diese Sendung wird irgendwann Samstagnacht erscheinen. Denn das zweite der beiden Spiele ist am Samstag, das erste am Dienstag. Außerdem gibt es am 13., also am morgigen Montag, eine Ligatour zur zweiten Liga mit Eva. Eventuell gibt es auch noch einen Schwerpunkt in dieser Woche, aber ich kann euch das nicht versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Für euch, für den Hinterkopf, die Royal-Planung geht jetzt los und ich muss für die WM Dinge machen. Ich muss den Umgang mit der WM entscheiden, über mögliches Tribünengespräch nachdenken und so weiter und so fort. Da wird sehr, sehr viel Zeit reingehen. Deswegen weiß ich gerade nicht, es drängt sich auch kein Verein so richtig auf von denjenigen, die noch offen sind. Vielleicht wird es eine schwerpunktlose Woche. Das ist insofern aber hoffentlich für euch nicht schlimm, weil wir haben ja wirklich rausgeballert und damit sind wir quasi zum Feedback-Teil gekommen. Also vielen Dank für euer Feedback zur Sendung, die Eva moderiert hat. Größter Diskussionspunkt war da die Besprechung des Spiels zwischen VfB und Borussia Dortmund. Ich verstehe total, wenn euch das in die eine oder andere Richtung dann zu einseitig war. Was ich mir manchmal noch wünschen würde, jetzt einfach mal so als Feedback, als jemand, der unbeteiligt war in diesem Fall, ob ihr vielleicht manchmal auch drüber nachdenken könnte, warum das dann so ist, dass sich alle drei einig sind. Also klar kann es sein, dass alle drei falsch liegen, aber vielleicht sagt es dann auch ein bisschen was aus über das Spiel dann in dem Fall eurer Mannschaft, wenn drei Leute, die das ohne Emotionen gucken, alle zu einem gleichen Einschätzung kommen. Und ich will damit nicht sagen, dass das jetzt in dem Fall zu 100% falsch oder richtig war, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das manchmal eine gute Herangehensweise wäre. Dann haben wir natürlich von euch auch Feedback bekommen zu den UNDAF-Tales, also zu den deutschen Länderspielen. Viele hatten einen Ohrwurm, ich auch, freut mich sehr und freut mich auch, dass diese eher weibige Sendung euren Nerv getroffen hat, genauso wie das Tribünengespräch zu Investoren im Fußball. Da hat Bremo16 im Forum einen sensationell langen Kommentar geschrieben, wo er über den Hegemoniebegriff von Gramsci an das Thema herangeht. Also da wissen jetzt dann wirklich nur die Expertinnen und Experten Bescheid, aber wirklich sehr schön die Abhängigkeiten und Machtverschiebungen mit Investoren herausarbeitet. Könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen. Sensationelles Feedback. Macht aber nochmal ein ganz anderes Thema auf. Wenn euch das aber interessiert, dann landet ihr ganz schnell bei den Büchern von Raphael Meuter, der genau über solche Machtverschiebungen schreibt. Und letztlich Alina Schwärmer hat es in ihrem Fotopia-Buch auch angerissen. Also wenn euch dieses Thema grundsätzlich so eben, sage jetzt mal, machttheoretisch interessiert, was verändert sich, wenn Investoren in Fußball reinkommen, Abhängigkeiten damit geschaffen werden, dann hört mal in die Sendung, die wir dazu gemacht haben, rein oder lest diese Bücher. Dann freut es mich sehr, dass auch die Folge mit Tobias Escher und Ronny Reng euch gefallen hat. Und ja, der Kommentar zum 74er-Tor war von Rudi Michel in der ARD. Freut mich, dass ein paar von euch die Bücher von den beiden schon gekauft haben auf Grundlage des Gesprächs. Und kurzer Blick in den Maschinenraum. Dieses Intro wurde genau 10 Minuten vor der Sendung noch schnell gemacht. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass ich noch kein Intro habe. Deswegen wusste ich nicht, welchen Kommentar ich da eigentlich eingebaut hatte. Und da möchte ich euch danken für das wirklich überwältigende Feedback zur Sendung mit Tabea Kemme. Wir sind schon am Nachholtermin quasi für Teil 2 dran. Das wird wahrscheinlich erst irgendwann im September stattfinden. Aber freut mich sehr, dass euch diese Sendung gefallen hat und erklärt vielleicht auch, warum es eben manchmal eine Sendung weniger gab, als ihr vielleicht euch erhofft hättet. Denn die Vorbereitung auf dieses Gespräch hat, glaube ich, 5 Wochen gedauert. Also ich habe jetzt natürlich nicht 5 Wochen lang nur an Tabea Kemmes Biografie gearbeitet, aber über 5 Wochen hinweg alle Podcasts gehört, die es von ihr gibt. Ich glaube, alle Interviews gelesen, die man irgendwie finden konnte. Das passiert halt im Hintergrund, das kriegt ihr halt dann immer erst mit, wenn so eine Sendung dann auch online ist. Die Sendung, das Tribünengespräch, oder nee, nicht Tribünengespräch, die Sendung zum WM-Aus von Italien, die war einfacher, denn da musste ich nur Mario Rika und Christian Bernhard eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Freut mich, dass die euch auch gefallen hat. Auch da gibt es einen langen Kommentar von Bremo16 unter mitmachen.rasenfunk.de, wo er beschreibt, warum er eigentlich den Zustand des italienischen Teams als im Grunde gut beschreiben würde. Könnte ich auch gerne nochmal durchlesen. Und dann möchte ich noch Konsumbauer zitieren. Er hat geschrieben, Zitat, ich wollte nur mal ein kurzes What the fuck dalassen, dass ich in einer Länderspielpause 4 Rasenfunksendungen höre, war jetzt auch nicht unbedingt auf meiner Bingo-Karte. Ich habe ja ganz blauäugig gedacht, dass Max sich ein paar Tage Urlaub nimmt. Habe ich doch. Deswegen hat ja Eva den letzten Spieltag kommentiert. Also vielen Dank für all euer Feedback. War jetzt ein langer Blog, aber es waren ja auch sehr, sehr viele Sendungen. Vielen Dank auch, wenn ihr diese Sendung weiterempfehlt. Und danke, dass ihr diese Sendung möglich macht. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Gerade die Werbefreiheit kann man nicht genug strapazieren. Es ist ganz, ganz fürchterlich, was da in Podcast Deutschland gerade passiert. Es ist unhörbar in manchen. Es ist, als würde man Formatradio hören, wie man da mit Werbung jetzt zugemüllt wird. Deswegen danke, dass wir das hier nicht machen müssen, weil ihr uns unterstützt. Ich will mich in der Folge bedanken bei Mauro H., bei Fipser, bei Mux 1904, bei Rasmus und bei Andreas P. Herzlichen Dank für euren Support. Wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de. Einfach auf den Unterstützen-Button klicken oder in der Podcast- und der Videobeschreibung. Jeder Betrag hilft. Im Grunde ist auch jeder Weg möglich, uns Geld zukommen lassen zu können. Und davon finanzieren wir nicht nur alles das hier und unsere Werbefreiheit und Unabhängigkeit, sondern auch Gästehonorare, die ja auch sehr verdient haben. Deswegen danke für euren Support und dass ihr den Rasenfunk möglich macht. Ende meines Monologs und wir gehen wieder zurück in den Spieltag. Wir gehen nach Dortmund zur Partie zwischen dem BVB und Leverkusen. Da gab es ja schon mal ein 0:1 und zwar im DFB-Pokal, damals auch schon in Dortmund. Und das war jetzt auch tatsächlich der Endstand in der Bundesliga-Partie, die so ein bisschen ja unter zweierlei Vorzeichen stand. Zum einen die Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck bis 2031, aber mit einer Ausstiegsklausel. Und das Ganze zustande kommen und so manche Äußerungen von ihm dazu haben mutmaßlich dazu geführt, dass es nicht nur Begeisterung gab im Stadion, als sein Name vorgelesen wurde. Da gab es durchaus einige Pfiffe. Und das Zweite allerdings, was noch wichtig bei diesem Spiel war, also in der 42. Minute, da trifft Robert Andrich für Leverkusen zum 1:0 ins linke Eck. Und die zweite Hälfte, eine zweite Hälfte, die für den BVB eben mit 0:1 Rückstand beginnt, die verlief unter den Umständen, dass beide Fanlager den Support eingestellt haben, weil es eine Reanimation im Stadion gab. Und Niko Kovac hat danach auch gesagt, also wir hätten die Energie des Stadions sehr gebraucht. Er hat aber natürlich auch gesagt, dass es völlig richtig ist, da eben dem medizinischen Personal Ruhe zu geben für das Wichtigere. Aber das hat eben dieses Spiel auch geprägt. Es gab einzelne kleine Chancen vom BVB, beziehungsweise auch zwei große. Die wurden dann allerdings nicht genutzt. Und deswegen, Magdalena, war das eben dann auch der Endstand. Und der BVB verliert mal wieder ein Spiel. Das ist ja noch gar nicht so häufig in dieser Saison vorgekommen. Es ist irgendwie ein bisschen schwierig, jetzt dieses Spiel einzuordnen. Wenn wir mal mit der BVB sich beginnen, was hat dir denn gefallen bei Dortmund und was hat denn gefehlt vielleicht auch?
Also ich fand es schon bezeichnend eigentlich, weil wenn man denkt, ja gut, der BVB spielt gegen Leverkusen, das sind zwei Mannschaften, die wollen Champions League. Ich meine, Dortmund hätte mit einem Sieg auch die CL-Teilnahme sichern können, irgendwie jetzt schon, fünf Spieltage vor Ende. Und da hätte ich mir schon anderes Auftreten einfach erwartet. Also vor dem Gegentor, das war ja dann doch auch gar nicht so früh in der ersten Halbzeit, also kurz vorm Halbzeitpfiff. Es ist nicht viel gekommen. Es ist einfach nicht viel gekommen. Also Svensson hatte in der 18. Minute, glaube ich, eine Chance, die dann von der Linie gekratzt wurde und viel Ballbesitz für Dortmund. Aber sonst ist mir jetzt großartig nichts aufgefallen, wo ich gesagt hätte, ja, zweiter Platz, Bundesliga passt soweit.
Ja, ich meine, aber ist das nicht das Thema dieser Saison beim BVB? Also es waren insgesamt, glaube ich, drei große Chancen. Also die eine von Svensson, dann Gerassi, der einmal frei übers Tor köpft, 57. Dann einmal Gerassi, der nur die Latte trifft. Ah ja, nee, vier Chancen waren es, weil dann gibt es noch Julian Brandt, der quasi in der letzten Aktion knapp am Tor vorbeischießt. Und ja, klar, ich würde mir auch mehr wünschen. Am Ende waren es 14 Schüsse, von denen ist einer tatsächlich auch aufs Tor gekommen, alle anderen vorbei. Aber also Niko Kovac hat nach der Partie gesagt, naja, das war eigentlich so ein 0:0-Spiel. Und letzte Woche hatten wir auch schon ein 0:0-Spiel. Das haben wir 2:0 gewonnen beim VfB Stuttgart. Wurde ja hier im Rasenfunk besprochen. Jetzt hatten wir ein 0:0-Spiel und haben es 0:1 verloren. Irgendwie ja auch akkurat. Also eigentlich haben sie ja ihre Leistung ein bisschen besser sogar wiederholt.
Auf jeden Fall. Also es war jetzt kein Leistungseinbruch zu dem Sieg gegen Stuttgart. Also Das hatte irgendwo dann vor allem eben die ersten 15 Minuten fand ich dort sehr dominant. Das hat alles zu dem Zeitpunkt auch noch gut ausgeschaut, aber es war dann sehr harmlos, es war ideenlos. Ich fand es auch unkreativ über weite Strecken, vor allem in der zweiten Halbzeit. Also ich kann Kovac da schon auch verstehen. Also es ist, der Andrich-Schuss war jetzt auch nicht so vorhersehbar, dass da jetzt Leverkusen, jetzt Leverkusen in der ersten Halbzeit noch ein Tor schießt. Von daher, ja, hätte auch 0-0 ausgehen können. Also Leverkusen war da jetzt auch nicht zwingend, zwingend besser, vor allem in der ersten Halbzeit.
Ja, vor allem das Ironische ist dann, dass das 1-0 aus Dortmunder Sicht deshalb fällt, weil sie es mal schnell und tief spielen wollen. Also Benzebaini spielt halt einen tiefen Pass auf Silva, den Andrich sehr gut antizipiert und deswegen abfängt und dann hat er den Platz anzutribbeln und schießt halt auch perfekt, das muss man sagen. Aber da wollten sie eben in die Tiefe spielen und da gab es eben schon so zwei, drei Situationen. Also die vorher zum Beispiel befreit sich einmal Bellingham sehr, sehr gut aus dem Pressing von Leverkusen, verlagert und Julian Brandt kann durchs komplette Mittelfeld ziehen und sie laufen, ich glaube, 4 gegen 4 oder 4 gegen 3 auf die letzte Kette zu. Ja, und er schießt halt anstatt zu passen und schießt halt irgendwie total harmlos vorbei. Deswegen landet sowas halt in keiner Großchancenstatistik, sondern ist halt nur so eine Anekdote. Deswegen, also ich verstehe total, dass man unzufrieden ist mit dem BVB und gerade in der letzten Woche hätte ich das definitiv auch so gesehen. Da hatte man sehr, sehr viel Glück, dieses Spiel zu gewinnen. Aber als Leverkusen noch total lahm angelaufen ist, das waren so die ersten 20 Minuten, würde ich sagen, da hat es Dortmund sehr routiniert gespielt und hatte immerhin diese Großchance durch Svensson. Die kann er halt vielleicht auch machen, aber bei dir hat er gut noch gerettet auf der Linie. Und als dann Leverkusen höher angelaufen ist, hatte Dortmund aber eigentlich auch gar nicht so Riesenprobleme. Also sie kriegen diese Riesenchance von Brandt, die eben dann einfach völlig schlecht ausgespielt wird von ihm in der einen Szene. Und sie kassieren halt ein Tor. Ja, das kannst du halt auch mal fangen aus der Distanz. Und haben ja eigentlich ab dann, also Schick hat noch zwei Chancen in der zweiten Hälfte, aber auch von Leverkusen kam ja eigentlich auch nichts. Deswegen, ich verstehe den Unmut. Ich finde aber jetzt in der Partie, der Plan war gut. Also Bellingham orientiert sich zum Beispiel an Garcia und nimmt den die erste halbe Stunde komplett aus dem Spiel. Dann gibt es eine Szene, in der Garcia ihn mal entwischt, einfach weil er so weit auf den Flügel geht, dass Bellingham da nicht mehr mitgehen will. Ich glaube, bei einem Einwurf. Prompt spielt er eine Chance raus. Also hast gleich gesehen, warum du ihn aus dem Spiel nehmen solltest. Aber eigentlich haben sie das gut gemacht. Und dann in der zweiten Hälfte, das ist jetzt ein schwaches Argument, ich weiß, aber ehrlich gesagt glaube ich, wenn das Stadion da gewesen wäre, und ich finde es aber auch gut und richtig, dass es nicht da war, da geht die Gesundheit natürlich vor, aber dann wäre das doch so wie immer ein 1-1 gewesen, wo wir danach gesagt hatten, hä, so gut waren sie doch gar nicht, wie haben sie denn das schon wieder hingekriegt? Deswegen, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen, ich glaube, ich bin da ein bisschen milder mit dem BVB auch, weil, also Fabio Silva, der war ja kaum zu sehen, der hatte 22 Ballkontakte, hat 17 Pässe gespielt, also sprich, sie haben bis zu dessen Auswechslung mit einem weniger in der Spitze gespielt. Es wurde deutlich besser dann später. Ja, also ich bin da ein bisschen weniger kritisch. Und wie blickst du auf Leverkusen? Weil da haben wir ja im Grunde dasselbe Problem, dass wir.
Ja. Also, ich will dir jetzt nicht sagen, ich könnte alles, was ich jetzt zu Dortmund gesagt habe, auch 1-1 auf Leverkusen ummünzen. So ist es auch nicht. Aber man hat schon, oder ich habe schon gewisse Parallelen gesehen. Also, dieses 1-0 von Andrich so ein bisschen als Verwaltungsaufgabe zu sehen, aber das halt für 50 Minuten, kann man auch als Plan sehen. Es gab schon ein paar mehr Chancen für Leverkusen in der zweiten Halbzeit als jetzt für den BVB, aber Mai, bis auf die zwei Sachen davon Schick, habe ich jetzt auch keine Chance irgendwo in Erinnerung, wo mal was schön oder so rausgespielt war, dass ich jetzt gesagt hätte, ah, das hätte auf jeden Fall noch ein Tor sein müssen. Also also Leverkusen kann jetzt auf jeden Fall erstmal mit dem 1-0 soweit zufrieden sein, eine Einzelaktion und hat gereicht. Aber ja, ist auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und ich denke mir jetzt die ganze Zeit, ja gut, aber jetzt geht's ja wirklich, der Endspurt geht ja jetzt los und das war jetzt von beiden Teams keine herausragende Leistung. Mhm. Vor allem für so ein Topspiel, was man sich halt dann doch vielleicht erhofft.
Ja, gut. Dann hat man nicht genug Dortmund und Leverkusen gesehen in der Saison. Also ja, ich weiß, bei Sky haben sie es auch so beworben. Es ist immer Spektakel bei diesem Spiel. Ja, ich dachte so, na, da bin ich ja mal gespannt. Und na gut. Ja, also bei Leverkusen, wenn du es positiv drehen willst, kannst du sagen, Leverkusen hat es wieder, wie auch schon im Spiel gegen Wolfsburg, geschafft, aus einer schlechten Situation in eine bessere Situation zu kommen. Also sie waren in der Lage, sich innerhalb eines Spiels zu steigern. Das Anlaufen und Pressing von Leverkusen in der Anfangsphase war eine absolute Katastrophe. Also sie sind schon in Unterzahl angelaufen, 5-6 war das meistens. Deswegen haben sie immer gewartet, wohin Kobel spielt, damit sie halt quasi mit dem Deckungsschatten des vorderen Stürmers quasi die +1, die Dortmund hatte, rausnehmen konnten. Deswegen gab es auch diese eine Szene, wo Kobel ewig lang den Ball am Fuß hat, weil er einfach wartet, bis er angelaufen wird und Leverkusen ihn aber nicht anläuft, weil sie wollten ihn nicht anläufen, weil sie waren eh schon einer weniger. Aber das Pressing war einfach absolut schlecht. Das war lahm, das war, ja, hat einfach nicht funktioniert. Das haben sie dann ein bisschen angepasst, noch in der ersten Hälfte, dann war es besser. Und trotzdem hat aber die Intensität komplett gefehlt. Also dann standen sie dann in dieser Bellingham-Szene, die ich vorhin beschrieben habe, da war es super. Da standen die 6-6 war eher so eine Mannzuordnung und alle waren zugestellt, sie waren tief im gegnerischen Strafraum, aber Bellingham schafft es ja trotzdem, einmal den Ball zu nehmen, komplett aufzudrehen, rauszuspielen, ohne dass im Umkreis von einem Meter nach vorne und nach hinten ein Leverkusener an den Ball hätte kommen können. Also sprich, sie haben hochgepresst, aber es war eigentlich auch harmlos. Und dann haben sie Garcia irgendwann besser ins Spiel bekommen, weil Bellingham ihn vorher gut rausgenommen hat. Dann habe ich ja erzählt, er hat sich so ein bisschen dem Zugriff entzogen und dann wurde es besser. Und irgendwann war es dann auch häufiger mal so, dass du so Maser im Zwischenlinienraum gesehen hast, also eben im Rücken von Bellingham. Und dann wurde es natürlich interessant. Also du willst in den Rücken von Bellingham kommen beim BVB, weil der einfach nicht, auch nicht so, der ist einfach nicht so physisch wie ein Matcher. Der braucht ein bisschen länger für alles, finde ich. Und deswegen, ja, ist halt auch Leverkusen so irgendwie so ein durchwachsenes Fazit. Ich fand den Anfang gar nicht gut. Ich fand auch Teile der zweiten Hälfte nicht gut. Es gab aber positive Aspekte. Also Bade hat ein gutes Spiel gemacht. André schießt das Tor. Garcia, wenn er gute Aktionen hatte, auch. Tapsoba hat einmal einen sehr, sehr schönen Pass gespielt. Aber ja, allein, dass ich mich auf sowas schon konzentrieren muss. Und ich habe dann nach dem Spiel überlegt, Magdalena, weil wir ja auch so kurz geschrieben haben, wie wir das hier so angehen wollen, ja, mit dem Rasenfunk. Und da habe ich kurz überlegt, ja, was ist denn eigentlich dieses Thema aus Leverkusener Sicht bei diesem Spiel? Und ich bin bei einem Wort gelandet, und zwar Verantwortungsübernahme. Ich habe das Gefühl, dass Leverkusen gerade ein Problem damit hat, auf dem Feld genügend Spieler zu haben, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar sowohl defensiv, da gab es eine Szene, wo sowohl Andrich als auch Bade sich nicht einig waren, wer jetzt eigentlich Guirassy gerade decken soll. Das hat dann keiner von beiden gemacht und Andrich schnauzt Bade voll an und Bade guckt aber auch Andrich an und sagt so, ja, der war in meinem Rücken, ich dachte, du nimmst ihn. Also sprich, keiner von beiden hat Verantwortung übernommen. Guirassy hat halt zum Glück für die beiden drüber geköpft. Und offensiv war es aber auch genauso. Keiner hat dann mal die Verantwortung übernommen, auch nicht Grimaldo, der das noch gegen Wolfsburg super gemacht hat, dann mal da einfach reinzugehen in den Raum, wo es weh tut, auch mal aktiv zu sein, schnell was zu spielen, auch mal schnell Pass weiterzuleiten. Und das fehlt bei Leverkusen. Aber ich weiß auch nicht, ob das noch besser werden wird. Weiß nicht, wie da deine Meinung ist.
Also im Endeffekt sollte es vielleicht noch besser werden. Das ist ja ganz klar, damit man dann doch noch die Champions-League-Plätze am Ende der Saison sicher hat. Aber ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also ich finde das ein sehr gutes Stichwort. Vor allem, es steht ja jetzt auch nicht nur in der Bundesliga noch was an. Es ist noch DFB-Pokal-Halbfinale gegen die Bayern. Und da dann jemand, also nur 2-3 Spieler auf dem Feld zu haben, die sich dann in alles reinschmeißen und die dann auch wirklich sagen, wie so ein Andrich, der macht das ja auch gerne bei, oder hat das auch bei der Nationalmannschaft immer gerne gemacht. Aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Also du brauchst da schon mehrere Leute in den verschiedenen Positionen, die dann auch mal sagen, da läuft man hin, da muss man rein. Deshalb ja, würde ich im Endeffekt wahrscheinlich genauso unterschreiben. Also sehr schwierig, was da jetzt noch so kommt, auch mit Augsburg als nächsten Gegner. Augsburg ist immer schwierig zu bespielen. Also ich würde auch nicht gern gegen Augsburg spielen wollen, sage ich ganz ehrlich. Und Augsburg rühmt sich ja dann teilweise auch damit, dass die vor allem die Mannschaften, die über ihnen stehen, ärgern und da einfach alles auf den Platz hauen, was geht. Deshalb bin sehr gespannt, wie Leverkusen da jetzt vielleicht dann doch noch mal eine Schippe drauflegen muss, weil Dortmund an einem besseren Tag gewinnt das Spiel auch bei so einer Leverkusen-Leistung.
Ja, guter Punkt. Und ein bisschen hängt es auch an Spielern. Also Kofane, einmal nutzt er nicht den Fehlpass von Kobel gut aus und insgesamt hat er so ein bisschen einfach so die Aktivität gefehlt, auch das Unangenehmsein für den Gegenspieler. Das war dann zum Beispiel besser, als Patrick Schick kam, in der 54. Minute ja schon. Vielleicht spiegelt das Team aber auch den Trainer, denn ehrlich gesagt finde ich Kasper Jürmend auch so ein bisschen hadernd und zweifelnd. Das ist jetzt ein sehr weiches Argument, das ist mir schon völlig klar. Aber ja, ich bin gespannt. Heimspiel gegen Augsburg, dann DFB-Pokal, du hast schon gesagt, Halbfinale gegen den FC Bayern. Und man wird auch noch gegen Leipzig zu Hause und gegen Stuttgart auswärts spielen. Das sind die beiden Teams, die eben gemeinsam mit Dortmund und Bayern noch vor Leverkusen stehen. Das heißt, Leverkusen hat es in der eigenen Hand. Und dementsprechend kann man es natürlich auch noch auf seine Seite ziehen. Für den BVB wiederum läuft die Saison jetzt aus. Mutmaßlich wird man jetzt dann bald die Champions League-Qualifikation sicher gemacht haben. Es sind ja auch schon 8 Punkte Vorsprung auf Rang 3. Es geht jetzt dann zu Hoffenheim und dann wird es weiter daheim gegen Freiburg gehen für den BVB. Dann lasst uns doch auch genau bei diesem Champions League-Thema bleiben, bei dem wir sind, und mal auf den VfB Stuttgart blicken. Der hatte ja leider nichts mehr mit der Europa League zu tun. Das heißt, konnte sich jetzt eine ganze Trainingswoche auf das Heimspiel gegen den HSV vorbereiten. Würde mich mal interessieren, ob man sich auf die Startausstellung vorbereitet hat, die der HSV da hatte. Vermutlich nicht, denn da gab es dann doch die ein oder andere Überraschung, zum Beispiel Grönberg auf der 6. Ich denke, das war so die größte. Und im Grunde war es von Beginn an ein gutes Spiel für den VfB Stuttgart. Eine Chance vergibt der HSV noch. Eine 16. Minute kann Remberg einen 3-gegen-2 Konter einleiten, aber Baldé schießt sehr, sehr weit drüber, anstatt das irgendwie auszuspielen. In der 22. Minute fällt dann der erste Treffer für den VfB Stuttgart. Stiller trifft zum 1:0. Der VfB steht letztlich mit einem 4:3 auf der letzten Kette. Chabot spielt toll auf Undav. Der legt dann an die Grundlinie und von dort bekommt dann Angelo Stiller den Ball von Jamie Leveling und trifft zum 1:0. In der 32. Minute fällt dann das 2:0 durch Chris Führig. Undav hatte auf ihn durchgesteckt und der trifft super ins rechte Eck. Vorher hatte eben genau jener Grönberg einen Fehlpass gespielt, weshalb auch der HSV nicht in seiner Ordnung stand. Und eigentlich hätte in der 44. Minute Jamie Lemeling schon das 3:0 machen können, aber er wird noch stark abgegrätscht von Omari. Und das ist dann so ein bisschen das Thema des weiteren Spiels, dass man sich dann vor allem die Frage gestellt hat, wie viele Chancen will der VfB noch vergeben, bis er denn endlich mal ein weiteres Tor macht, denn er hatte so einige. 56. Da macht Mittelstädt nach einer Ecke mit einem Distanzschuss, der noch abgefälscht wird von Torunariga, zwar das 3:0, aber es gibt wirklich eine ganze Reihe von Chancen, die nicht genutzt werden, zum Teil auch, weil es abseits ist oder auch, weil Dennis Undav einen Strafstoß verschießt in der 79. Minute, beziehungsweise in der 82. war dann der Strafstoß. Erst in der 86. kann Elkanus dann das 4:0 erzielen und Heuer Fernandes, der bis dahin sich mit allem, was er hatte, gewehrt hat, dann den vierten Gegentreffer einschenken. Es war, Sascha, ein sehr, sehr deutliches Spiel, deutlicher eigentlich noch als dieses 4:0 am Ende steht, was vor allem an Heuer Fernandes lag?
Ja klar, also 7 Paraden, damit hat er schon Schlimmeres verhindert eigentlich auch lange Zeit. Dann kommt natürlich auch noch dieser verschossene Elfmeter dazu. Bei Undav generell 8 verwandelte Elfmeter in seiner Karriere, 6 vergeben. Also so allzu sicher ist er jetzt vom Punkt dann doch nicht in der Bundesliga. Zuletzt im Oktober 23 gegen Hoffenheim verschossen, habe ich vorhin noch rausgelesen. Also das, was ich vorhin auch über die Bayern gesagt habe, gegen St. Pauli, dass sie immer weitermachen, dass sie eben trotzdem immer noch diese Spielfreude haben, auch wenn es schon 2:0 steht, 3:0 steht. gilt im gleichen Maße, finde ich, auch für den VfB Stuttgart, die auch mit den Wechseln, die dann reinkamen, El Kranus hat mir auch sehr gut gefallen nach seiner Einwechslung, die dann trotzdem immer weitermachen, immer wieder auf das nächste Tor gehen wollen. Aber zum ganzen Spiel gehört natürlich auch, dass Stuttgart enorm effizient war. Also die von den ersten drei Torschüssen waren dann einfach mal zwei drin. Man hat sich auch in gute Situation gebracht, um Tore zu erzielen, aber das, finde ich, sollte man auch nicht vergessen, dass der HSV gerade zu Beginn ganz okay drauf war, muss ich sagen. Also gerade über die linke Seite hat man es ganz gut geschafft, so dann einige zweite Bälle noch gewonnen. Stuttgart hier und da nochmal zu Unsauberkeiten, so im Spielaufbau oder bei Standards noch zu zwingen. Also diese eine Kontersituation, hast eben, da hast du ja vorhin auch schon im Spielfilm erwähnt. Also man war jetzt nicht komplett chancenlos, aber mit fortlaufender Spieldauer hat man dann schon gesehen, dass der VfB zu Recht dort oben steht und aktuell völlig zu Recht diese 4 Punkte Vorsprung hat auf Rang 5.
Ja, also das stimmt natürlich mit dem, dass man nicht komplett chancenlos war. Es gab auch diesen Schuss ans Außennetz, wo Hendricks, glaube ich, vorher einen Fehlpass macht und Vieira dann auf Königsdörfer steckt. Aber insgesamt, also wenn ich mir hier zum Beispiel bei Anderstadt mal die statistische Wahrscheinlichkeit für einen HSV-Punkt nur raushole, dann liegt die bei 2%. 97% war die Chance für den VfB Stuttgart, das zu gewinnen. 3,86 Expected Goals zu 0,42. Ja, das sind nur Zahlen und so weiter und so fort, ist mir schon klar. Und ja, der HSV ist natürlich auch ein Aufsteiger, plus er musste halt mit einem anderen Personal antreten. Also Luka Vucevic, der fehlt den natürlich hinten drin richtig. Und du hast es auch gesehen, dass auch das jetzt für Grünberg nicht die leichteste Aufgabe war zu spielen. Auch Baldé, finde ich, hatte auf der linken Seite wirklich seine Probleme. Und ob das letztlich so eine gute Idee war, Vieira als ja letztlich schon zentrale Spitze einzusetzen und Philipp und Königsdörfer links und rechts von ihm, weiß ich jetzt auch nicht. Im Nachhinein, glaube ich, würde man das anders angehen. Aber trotzdem, also ich glaube, aus HSV-Sicht wäre ich wahnsinnig froh, dass es diese 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz sind. Denn ich finde, in den letzten Wochen wurde der HSV schon so das ein oder andere Mal ganz gut aus dem Spiel genommen. Also entzaubert wäre zu viel, aber schon einfach sehr gut klein gehalten von seinen Gegnern. Und das ist in dem Spiel halt definitiv auch so gewesen. Also der VfB wurde halt mit jeder Minute, Spielminute dann sicherer. Das Gegenpressing war fantastisch. Der VfB hatte einen PPDA-Wert von 6,30. Also eben der HSV konnte im Schnitt nur 6 Pässe spielen, bevor es die erste Defensivaktion vom VfB gab. Das ist ein unheimlich niedriger Wert. Also normalerweise, wenn du da unter 10 bist, bist du sehr gut. Und auf 6,3 zu sein, ist irre gut. Also ich weiß nicht. Es irgendwie, ich weiß, dass man das vom HSV nicht erwarten kann und so weiter und so fort, ist mir alles klar. Aber irgendwie hat mir das auch nicht gefallen, wie auch Merlin Polzin dann danach bei der Zone damit umgegangen ist. Ich weiß nicht, ob ich, das ist nur ein Gefühl, aber irgendwie habe ich das Gefühl, also jetzt müssten sie schon ein bisschen gieriger auf den nächsten Entwicklungsschritt sein, weil der muss jetzt kommen, weil aktuell ist es eher ein Rückschritt. Kannst du nachvollziehen,
ja, vor allem, dass, was ich da ja, finde. Ja, vor allem, dass eben auch mal Auswärtspunkte geholt werden, ne? Weil bisher hat man halt immer diesen Faustpfand, man gewinnt, ja, wie eigentlich, glaube ich, das Hinspiel hat man ja auch kurz vor Schluss dann noch Unterzahl gewonnen gegen Stuttgart, ne, wo ein Vieira danach trifft. Die Heimspiele sind halt bisher so der Grund, warum Hamburg so gut dasteht und so gutes Polster hat und dann, ist immer auch ehrlich, die Liga auch halten wird. Aber gerade auswärts, finde ich, sind sie der Sache noch, oder sind sie so dieser Erstligatauglichkeit hier und da noch ja schuldig geblieben, dass sie die tatsächlich haben. Weil zu oft ist es mir dann auch zu einfach gewesen, wie sie sich dann speziell dann nach dem 2-0 haben nach hinten drängen lassen, haben sich dann auch die einfachen Ballverluste hergegeben haben. Mhm. Und gleichzeitig aber auch im eigenen Offensivspiel gerade im letzten Drittel zu wenig Breite hatten. Also so Vieira so als ja verkappte Spitze, weiß gar nicht, ob das so eine Raute dann sein sollte. Ich habe es auch nicht so richtig deuten können, wohin jetzt Philipp und Königsdörfer sich zu bewegen haben, wenn sie dann mal im Konterspiel sind. Also das war dann auch irgendwie leichte Beute dann auch für den VfB, die ja generell sehr zentrumslastig sind, so in den Gegenpressing-Momenten. Oder die Gegner gerne ins Zentrum drängen.
Ja, ich meine, letztlich wollte man, glaube ich, spiegeln, wie der VfB aufbaut, weil es halt, also nominell ist eine Viererkette, aber im Aufbau ist ja eine Dreierkette, Schiller kippt ja gerne mal ab oder in dem Fall auch Djema Wahrscheinlich war daher die Aufstellung, also von diesem Ausgangspunkt her gedacht, du erwartest, dass Stuttgart den Ball hat. Wie willst du den Ballbesitz dann dorthin lenken, wo es dir weniger wehtut? Okay, du matchst es mit drei Spielern, wenn sie mit drei Spielern aufbauen. Weiß ich jetzt nicht. Und wie gesagt, mir ist völlig klar, dass man das vom HSV jetzt auch nicht erwarten kann, wie man beim, also dass man beim VfB Stuttgart was mitnimmt, vor allem wenn der VfB so gut spielt wie in diesem Spiel. Aber ja, ich wollte das zumindest mal kurz artikulieren, dass ich die Tendenz nicht ganz so positiv sehe beim HSV unter all den Einschränkungen, die ich jetzt schon gemacht habe. Und auf der anderen Seite, finde ich, kann man aber auch wirklich nochmal hervorheben, wie der VfB Stuttgart jetzt so die Geschichte seiner Saison weiterschreibt. Weil dieses Ausscheiden in Porto, das war sehr, sehr ärgerlich und hat aber auch so ein paar Probleme gezeigt, meiner Meinung nach, die der VfB einfach mit sich rumschleppt. Ich finde, defensiv ist es oft eben dann doch nicht stabil genug für eben die Spitze, sowohl die Spitze der Liga als auch eben dann im internationalen Geschäft. Aber A, war defensiv in dem Spiel jetzt gar kein Problem, da hat man eben fast gar nichts zugelassen. Und B, war die Offensive einfach so gut, dass man sagen muss, es gibt eigentlich kaum Spiele, die man sich lieber anguckt als eben Spiele vom VfB Stuttgart. Also 60 Tore haben sie jetzt erzielt, mit Führich und Mittelstädt eine linke Achse. Das ist Prime Günther Grifo oder Prime Philipp Lahm, Franck Ribéry. Also einfach, die verstehen sich blind. Der weiß der eine genau, was der andere tut. Und auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so viel schlechter gewesen mit Asignon und Leveling, plus halt Undorf und Demirovic. Also wie oft Demirovic diesen Lauf in die Tiefe macht, einfach nur damit Undav einen Meter mehr Platz hat bei der Ballannahme. Das ist so fantastisch und das ist auch so uneigennützig. Und er kommt ja wirklich oft dann aus Spielen gar nicht so gut weg, weil Demirovic auch deshalb ein paar weniger Offensivaktionen hat. Undav ist viel häufiger am Ball als er. Aber das ist wirklich einfach gut. Und dass ich ein großer Fan der Doppelsechs Stiller Cema bin, das habe ich ja, habe ich schon vor ein paar Monaten mal im Rasenfunk gesagt, dieses Spiel hat es nicht geändert. Ich mag diese Doppel-6, war einfach richtig, richtig gut. Also der VfB Stuttgart, um es kurz zu machen, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und die Saison ist ja bei weitem noch nicht vorbei. Es geht darum, den Champions-League-Platz abzusichern. Und man kann wieder ins Pokalfinale einziehen, im Heimspiel gegen den SC Freiburg. Wie blickst du auf den VfB?
Wie du sagst, sie haben irgendwie alles in der eigenen Hand oder in den eigenen Füßen. Und haben ja, also wenn wir vorhin darüber gesprochen haben oder eingangs darüber gesprochen haben, dass der HSV so personelle Probleme hatte, das trifft, finde ich, gar nicht auf den VfB drauf zu, weil auch, glaube ich, Sebastian Hoeneß ein Trainer ist, der es einfach auch schafft, mit dem, was er irgendwie zur Verfügung hat, in dem Fall ist es jetzt schon ziemlich gut, weil fast alle an Bord sind, aber trotzdem auch so Spieler wie so ein Nate oder eben so ein Chima Chavez, die kommen halt einfach und sind einfach da und sie funktionieren einfach. Auch so ein Mittelstädt, der ja vor Jahren auch in Berlin, man auch dachte, na gut, es kommt halt von einem Absteiger, aber der hat auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, vorn wie hinten, klärt dann auch noch einmal sehr sehenswert per Kopf auf der Linie, wo er sich in diesen Ball so reinwirft.
Stimmt, ja.
Also das ist, glaube ich, auch so ein Faktor, der beim VfB mit reinspielt, dass man, glaube ich, so mit dem Trainer noch so einen 12. Mann irgendwie auf dem Platz gefühlt hat, der von außen immer sehr gut einwirken kann. Polzin kriegt das zwar auch über die Intensität immer wieder ganz gut hin, aber finde ich auch eher in Heimspielen. Insofern traue ich dem VfB schon zu, dass man die Champions League wieder mal erreicht auf dem Ligaweg.
Mhm. Und ich meine, man hat sich jetzt, also Undav hat sich die 5. gelbe Karte für eine Rangelei mit Capaldo geholt, die im Nachhinein auch noch unnütz war, weil das Foul, das er momniert und auch gepfiffen bekommen hat, das wurde quasi annulliert durch den Strafstoß, den er dann verschießen durfte. Das wurde danach kritisiert, auch Sebastian Hoeneß fand das nicht so toll. Ehrlicherweise war mein erster Gedanke, naja, also wenn du jetzt noch in einem der verbleibenden Spiele fehlen wirst, dann ja wohl im Auswärtsspiel beim FC Bayern. Also ist doch... Also
naja, fand ich auch, aber auch so die Szene generell, so, da stand es glaube ich schon 3-0 oder sogar schon 4-0. Also ich dachte, also, mein Gott, ist ja doch alles Millionäre, was wollt ihr denn jetzt?
Ja, naja, doch mal. Hätte er da an seinen Kontostand denken sollen, also was ist denn
das? Ja, aber auch Capaldo, ich meine, Capaldo hat dann, kam dann wieder rein, hat auch hat gemerkt, dass er jetzt auch mit seiner Aggressivität, mit seiner Spielweise auch dem HSV gefehlt hat über weite Strecken des Spiels.
Definitiv.
Aber auch dann war es halt auch zu einem Zeitpunkt, wo es auch, für ihn war es nur die 7. Gelbe, aber es war halt auch so unnötig, irgendwie so eine gelbe Karte dort zu provozieren und so eine Rangelei, also jetzt, da brauchst du doch niemanden mehr irgendwie aufwecken, so. in der 80. oder wann das war. Also irgendwie habe ich nicht so ganz verstanden. Aber ich glaube jetzt, dass Karpal durch Gavuskovic kommt ja jetzt auch dann wieder zum nächsten Spiel. Das soll ja jetzt wieder in den Kader zurückrücken. Kann der Mannschaft sowieso nur helfen. Also Omari hat, finde ich, auch ein eher durchwachsenes Spiel gemacht. Also auch die Art und Weise, wie er geblockt hat vor dem vierten Tor. Keine Ahnung, ob er weggerutscht ist, aber geht da irgendwie so auf die
ganz
Knie
viele
und dann,
komische Aktionen ja. dabei. Aber bei allen, auch El Fadli und Toruna Riga, komische Aktionen. Und offensiv, stimmt, das muss man noch kurz erwähnen, es ist halt irre, wie ihn Miro Muheim auch abgeht. Der ist nicht mehr so prägend wie in der Zweitligasaison, deswegen unterschätzt man seinen Wert für die Offensive, glaube ich, weil eben auch Vieira zum Beispiel ein bisschen flashier ist in seinen Pässen. Ja. Aber so bei progressiven Pässen nach vorne ins Angriffsdrittel gibt es keinen, der mehr spielt als eben Miro Muheim. Und du hast eben mit Baldé gesehen, leider als eine Art Abziehbild, weil der hat wirklich kein gutes Spiel gemacht, fand ich, was da gefehlt hat. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum man es eigentlich fast gar nicht geschafft hat, irgendwie mal ins Angriffsdrittel zu kommen und sich aus dem Pressing von Stuttgart zu befreien. Es ist allerdings natürlich auch logischerweise ein bisschen schwerer für den HSV beim VfB zu gewinnen. Jetzt kommt dann eine Aufgabe, die ist dann doch vielleicht ein bisschen leichter. Zumindest ist es was anderes, auswärts bei Werder Bremen zu spielen im Nordderby gegen ein Werder, das ja ohne seinen Kapitän Marco Friedl auflaufen wird. Es sind 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das heißt, das sieht alles gut aus beim HSV. Allerdings das Restprogramm der letzten 4 Spiele, das ist dann schon heftiger. Hoffenheim, Frankfurt, Freiburg und Leverkusen. Das heißt, alles nur Teams, die auf den Plätzen 7, 6, 5 und 8 stehen. Da ist ein bisschen Druck drauf, jetzt dann beim Spiel in Bremen. Für den VfB Stuttgart wiederum geht's ja schon auch mit Druck zum Spiel beim FC Bayern, aber ehrlicherweise so richtig viel erwartet wird wahrscheinlich auch nicht von Stuttgart. 4 Punkte Vorsprung sind es auf Leverkusen, aktuell ist es eben Rang 3. Bayern auswärts, dann der SC Freiburg im DFB-Pokal, Halbfinale zu Hause. Wichtig werden vor allem noch die Partien gegen Hoffenheim in Hoffenheim und zu Hause gegen Leverkusen. Da wird der VfB es schaffen müssen, sich für den Champions-League-Platz zu qualifizieren oder auf ihm zu bleiben. Wenn sie so spielen wie jetzt hier gegen den HSV, dann sieht das sehr gut aus. Ja, und dann haben wir noch als letzte Partie die derjenigen, die im Europapokal neben dem FC Bayern angetreten sind. Das war einmal der SFSV Mainz 05, 2:0 zu Hause gegen Racing Straßburg gewonnen. Und auf der anderen Seite der SC Freiburg 3:0 zu Hause gegen Celta Vigo gewonnen. Die beiden kommen alle also definitiv aus einem Gefühl der Stärke heraus in die Partie am Sonntagabend hinein. Sie kommen allerdings auch mit müden Beinen und Köpfen und das hat man diesem Spiel schon angesehen. In der kompletten ersten Hälfte gab es nur 3 Schüsse von Mainz und einen von Freiburg. Beide Teams hatten einen addierten Expected Goals Wert von 0,16. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, genau so sah dieses Spiel aus. Es war zäh. Und dann waren wir alle plötzlich wach. In der 47. Minute, Scherhand holt einen Einwurf heraus, der weit auf Matthias Ginter fliegt, der per Kopf auflegt für Lukas Höhler, der ebenfalls mit dem Kopf trifft zum 1:0. Vorher hatte Lienhardt verlängert, es war ein fantastischer Einwurf, auch ganz schwer zu verteidigen. Und es war aber am Ende das einzige Tor dieser Partie. Danach war dieses Spiel allerdings lebhafter. Also Atubolu lässt zum Beispiel einen Schuss von Becker prallen, hat den Ball dann gerade aber noch vor Nebel. Mansambi nimmt einen geklärten Freistoß und ballert ihn aufs Tor. Daniel Batz pariert da sehr, sehr gut, macht er auch bei der anschließenden Ecke, wo auch Mansambi aufs Tor köpft. Also dann gab es Szenen, dann gab es ein bisschen Unruhe, es gab auch eine lange Nachspielzeit und vor allem in der letzten Szene auch noch eine Verletzungsunterbrechung. Mansambi wurde da erwischt. Wir wissen jetzt zum Stand der Aufnahme noch nicht, ob da was Schlimmeres passiert ist, sah allerdings nicht so gut aus. Deswegen, Magdalena, am Schluss war es emotional und war auch spannend und irgendwann musste dann auch Matthias Ginter, als er zum 13. Mal gefühlt behandelt wurde an seiner blutenden Nase, irgendwann musste er dann auch ausgewechselt werden und hat sich seine Ginterpause ja auch sehr redlich verdient. Wie hat dir das Spiel in Summe gefallen und wie haben dir beide Teams gefallen? Ist es deiner Meinung nach gerechtfertigt, dass der SC da gewonnen hat?
Ja. Also im Großen und Ganzen hatte Freiburg so eine kleine Tendenz mehr auf dem Platz für mich. Ich muss aber schon auch ehrlich sagen, ich bin reingestartet in den Spieltag mit 4 Toren in einer Halbzeit bei Augsburg gegen Hoffenheim und bin rausgestartet mit Mainz gegen Freiburg. Aber nichtsdestotrotz, man hat gemerkt, die haben beide unter der Woche gespielt, die haben auch souverän gewonnen, international. Und da war einfach nicht mehr viel da. Es war jetzt von beiden Mannschaften kein super furchtbares Spiel. Mainz, meiner Meinung nach, wirklich furchtbare Anfangsschwierigkeiten. Also ich hatte das Gefühl, die fanden in der ersten halben Stunde offensiv überhaupt nicht statt. Tietz noch einer der auffälligeren, aber der hatte auch nicht die Durchschlagskraft, die er einfach in den letzten Spielen gezeigt hat. Und man merkt dann schon, ja, wenn bestimmte Spieler auch nicht so funktionieren, wie sie in den Wochen zuvor funktioniert haben, kommt da nicht viel bei rum. Also es war gut, dass Amiri dann wieder eine halbe Stunde gespielt hat, da hat man schon ein bisschen gemerkt, dass mehr ging, aber das 1:0 ist am Ende das 1:0 für Freiburg und ich glaube, im Großen und Ganzen ist das auch okay.
Ja, würde ich auch so sehen, also weil Freiburg konstanter es geschafft hat, irgendwie auch sich Chancen herauszuspielen, auch wenn es auch nicht viele waren. Also sehr ehrlich muss man sein. Also Freiburg hat am Ende 8 Schüsse, 3 davon aufs Tor. Mainz hat 10 Schüsse, 3 davon aufs Tor. Also mit einem 1:1 oder einem 0:0 wäre keiner von uns beiden hier gesessen. Ich hätte gesagt, oh, das war jetzt aber ein komischer Spielverlauf. Da hatte aber jetzt Freiburg oder Mainz Pech. Wäre auch okay gewesen. Aber sie hatten halt sehr gute Einwürfe. Ich finde auch generell über das Spiel hinweg, also natürlich vor allem beim 1:0 und vor allem bei diesen langen Einwürfen in den Strafraum, aber auch so. Also einen richtig schlechten gab's. Der war komisch. Aber ansonsten haben die Freiburger Spieler echt oft den Blick dafür, einen weiten Einwurf zu machen und damit sofort quasi auf die, in Anführungszeichen, ballferne Seite zu kommen. Das hat mir echt gut gefallen. Und so ist mir das noch nie aufgefallen wie in diesem Mainz-Spiel. Mich würde total interessieren, wann die das trainiert haben. Es kann nicht jetzt gewesen sein, weil dafür hatten die gar keine Zeit. Aber ja, vielleicht findet das ja irgendein Reporter mal raus oder vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Was glaubst du, kann denn das jetzt für Mainz 05 noch ändern, jetzt Amiri zurückzubekommen? Also ich fand das schon interessant zu sehen. Logischerweise große Freude im Stadion, aber auch gleich eine andere Statik. Auch weil sie umgestellt haben. Also mit ihm war es dann 3-4-3 und sie hatten dann 3 Spitzen vorne drin und nicht mehr nur 2. Aber du hast schon gemerkt, der hatte diesen einen Hackenpass, der wieder genau der richtige Pass war in dieser Situation. Das könnte echt so der X-Faktor sein jetzt für die letzten Spiele.
Ich überlege auch gerade, ob Nebel und Amiri zeitgleich noch auf dem Platz standen, weil Nebel ist ja gleich dann auch irgendwann ausgewechselt worden, oder?
Nebel, die standen noch, ja, 12 Minuten.
Ja. Standen noch, ja, also, ich meine, Amiri hat ja dann auch teilweise die Ecken dann von Nebel schon übernommen und man hat auch direkt gemerkt, Nebel hat mir heute auch nicht so gut gefallen, er war wenig Esprit auf dem Feld. Und bei Amiri sah eine andere Körpersprache, so die Ecken waren anders, es war mehr Zug zum Tor und ich glaube schon, dass so ein wichtiger Spieler, der ja wirklich teilweise echt die Spiele entschieden hat, auch für Mainz, dass da schon nochmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen vielleicht mit ihm auch zurückkommt.
Ja, würde ich auch sagen. Und dann muss man natürlich noch erwähnen, dass es noch diesen Pfostenschuss von Stefan Posch gab. Also die erste Hälfte war unspektakulär, bis dann eben dieser Postenschuss kam, den habe ich vorhin noch unterschlagen. Das war natürlich auch eine gute Situation, wo er ein bisschen Pech hatte. Und ich fand es auch interessant, wie so die Spieldynamik sich verändert hat. Also der SC Freiburg sehr souverän reingestartet in dieses Spiel und hatte dann so 2 kleinere Chancen, nur eine davon hat zu einem Schuss geführt und dann aber hat es Mainz 05 echt geschafft, so die Dynamik zu drehen, sich in der gegnerischen Hälfte so halbwegs festzusetzen, sich kleinere Chancen herauszuspielen, plus eben diesen Pfostenschuss von Posch und in der zweiten Hälfte aber dann wieder andersrum. Klar, Freiburg startet perfekt mit dem 1:0, hat dann aber wirklich gute Aktionen, da hast du dann auch gesehen, was eben ein Scherhand kann, wie wichtig Mansambi einfach ist, jetzt keine Neuigkeit mehr zu dem Zeitpunkt der Saison, aber du hast es eben wieder gesehen, Auch Irier hatte wieder so 2, 3 seiner Situationen. Und als dann Treu und Beste kam, hast du aber dann auch wieder gesehen, warum die vielleicht gerade eher so die Nase vorn haben, was dann noch ein bisschen griffiger einfach wurde in vielen Aktionen. Und hinten raus hatte aber dann wieder Mainz 05 seine Gelegenheiten und Atobolo musste mal ein bisschen zeigen, was er kann. Das war dann insgesamt nicht das spektakulärste Spiel dieses Spieltags. Ich denke, das ist klar geworden. Aber hinten raus fand ich, dass es kein schlechtes Spiel war. Also ich fand, die zweite Hälfte hat für die erste ganz gut entschädigt.
Voll, also ich meine, Batz musste ja auch zweimal kurz hintereinander nochmal 2 krasse Dinge auch von Freiburg raus, wo dann auch einige im Stadion, glaube ich, wieder aufgewacht sind. und also super Leistung von Batz auf jeden Fall. Also der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und ja, also es ist dann auch besser geworden. Also besser in Anführungszeichen. Es war mehr los auf dem Rasen. Die Spiele, vor allem dann auch die Freiburger sind früher angelaufen. Also mit Freiburg hat es 1-0 mehr gemacht als mit Mainz. Mhm. Fand ich. Mhm.
Gute Beobachtung, ja. Würde ich unterstützen. Ich habe mal noch nachgelesen, während wir quasi schon aufgenommen haben, hat ja die Pressekonferenz stattgefunden und da hat dann Julian Schuster sich auch geäußert zur Verletzung von Mansambi. Der hat einen Schlag gegens Knie bekommen von Cassie, ehrlicherweise auch total unnötig. Da war auch eine Schärfe, auch von Seiten des Publikums drin, die fand ich auch ein bisschen unwürdig, ehrlicherweise, aber das ist in Mainz manchmal auch durchaus der Fall. Also Cassie schlägt ihn gegens Knie und Mansambi knickt dabei mit dem Sprunggelenk um. Man weiß aktuell logischerweise noch nicht, wie schwer die Verletzung ist, denn dafür musst du ein MRT machen und dafür muss das Ganze erstmal ein bisschen abschwellen. Das ist logischerweise jetzt noch nicht der Fall. Deswegen haben wir da noch keine Diagnose, aber das war zumindest der Grund, warum dann Mansambi, also er kommt dann nochmal humpeln aufs Feld, damit sie nicht in Unterzahl spielen, aber das hätte man sich dann vielleicht auch sparen können in dieser Situation. Und ansonsten, glaube ich, muss man noch kurz Matthias Ginter erwähnen. Also das finde ich wirklich krass, wie prägend der für den SC ist. Und zwar nicht nur in der Defensive, sondern auch offensiv, oder?
Ja. Also das war schon erstaunlich, mal wieder so ein Freiburg-Spiel komplett zu schauen und dann auf die einzelnen Spieler auch mehr zu achten. Also mich hat das auch sehr überrascht, was der für einen Zug nach vorne hat teilweise. Also
ja, Wahnsinn.
Heftig. Es war wirklich, aber auch super zum Zuschauen. Also wie der manche Sachen spielt. Normalerweise ist er ja ein unauffälliger Spieler auch. Also der sticht jetzt auch nicht so krass raus, finde ich, in seinen Aktionen. Der ist halt immer da. So. Aber ja, hat ein sehr gutes Spiel gemacht.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch so eine der Schachzüge, die Freiburg in der Saison wirklich perfektioniert hat. Eggestein kippt ab, also meistens ist es Eggestein und Ginter geht dann rechts raus und hat dann aber auch die Freiheit, halt mit nach vorne zu schieben im Angriff. Und ich finde, dass da Nebel und Mwene nicht gut mit umgegangen sind in der Anfangsphase der Partie, dass er die da immer wieder erwischt hat. Es wurde dann deutlich besser. Ich glaube, dass Urs Fischer sie da auch drauf hingewiesen hat. Aber das hat einfach wirklich sehr geholfen, dass da mit Ginter immer mal wieder noch mal jemand nachkam und dass er diesen Lauf eben auch dann macht, wenn eigentlich über die linke Seite gespielt wird und er weiß aber, na, jetzt kommt irgendwann die Flanke nach innen und dann muss ich am Strafraum sein, denn dann kann es noch mal gefährlich werden. Das war wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Ist natürlich die Frage, ob er so lange weiterspielen muss, wenn ständig die Nase wieder anfängt zu bluten. Okay, muss die medizinische Abteilung entscheiden. Er hat den Schlag bekommen in der 19. Minute von Geraldo Becker. So ist diese Verletzung aufgebrochen. Aber insgesamt hatte er auch wieder einfach also sehr, sehr viele gute Aktionen, sehr viele klärende Aktionen. Insgesamt waren es 9 Stück, davon 7 im eigenen Strafraum. Sehr, sehr viele Zweikämpfe gewonnen, gerade auf den Flügeln auch. Also Matthias Ginter. Im Nachhinein wurde jetzt wieder über WM und so weiter diskutiert, habe ich jetzt gerade noch gesehen bei der Mansambi-Recherche. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob man jetzt bei jedem guten Spiel immer gleich dann eine WM-Diskussion aufmachen muss, weil wir doch eh wissen, dass Julian Nagelsmann sich schon relativ sicher ist, wen er mitnimmt. Aber er spielt auf jeden Fall eine sehr gute Saison, das kann man glaube ich sagen. Gut, ich würde sagen, da machen wir aber das Spiel auch nicht größer, als es ist, denn es war auch für beide Teams, glaube ich, nur der Zwischenschritt jetzt eben vor den Rückspielen im Europapokal. Mainz jetzt dann in Straßburg und dann wird man bei Borussia Mönchengladbach auflaufen, der SC Freiburg bei Celta Vigo und dann zu Hause gegen den FC Heidenheim, bevor man noch das DFB-Pokal-Halbfinale hat, der SC noch in allen drei Wettbewerben vertreten. Es ist eine ganz fantastische Saison und in der Tabelle hat man damit ja auch nur 2 Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt im Rennen um Platz 7. Auch da ist noch alles möglich und diesem SC ist auch wirklich alles zuzutrauen. Damit sind wir am Ende dieses Spieltags gelandet, aber wir wollen noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Das heißt, unseren MVP küren, unseren Unsung Hero und unseren Moment des Spieltags. Und Sascha, wenn du magst, dann darfst du mal vorlegen, wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Ja, also wie immer halt der Fokus auf Torhüter gelegt, also MVK in dem Fall. Normalerweise müsste es ja Backhaus oder Nicolas sein, aber da beide oder Heuer Fernandes auch zumindest mit einer Verlosung, aber da beide, da alle drei Teams ja verloren haben, also hatten die Torhüter gar keinen Wert für ihr Team. Insofern hätte ich jetzt die Wahl zwischen Van de Voort oder Zetterer, die zumindest laut DFL die beste Keeper Efficiency haben.
Kannst du Zetterer nehmen bei den Fehlern,
die er gemacht hat? Ich weigere mich mit Händen und Füßen dagegen und eigentlich auch gegen Van de Voort. Deswegen würde ich einfach...
Du wirst mal keinen Torhüter zu nehmen, das ist keine Option, was?
Nein, das geht nicht, nein, denn ich nehme Marvin Schwebe. Der diese eine tolle Parade gegen Lienen hatte, ein abgefälschter Ball, ziemlich schwierig, da gab es auch eine tolle Aufnahme vom hinter dem Tor, wo man gesehen hat, wie spät Schwebe sich erst dazu entscheiden musste, dort in den hohen Abdruck zu gehen und eben nicht Richtung flachen Abdruck. Deswegen Marvin Schwebe mein wertvollster Torhüter, weil er tatsächlich auch Punkte für sein Team gebracht hat und nicht wie Backhaus und Nicolas 0 Punkte gebracht hat.
Diese Versager. Okay, sehr schön. Marvin Schwebe, hätte ich nicht auf dem Zettel gehabt, aber sehr gute Herleitung. Magdalena, damit hast du noch die volle Auswahl aus den Offensivspielern, unter anderem dieses Spiel.
Ich wollte gerade sagen, also die Auswahl ist ja Gott sei Dank doch noch etwas größer. Ja, bei mir wird es tatsächlich Michael Olise. Also ihr habt ja während des Bayern-Spiels schon drüber gesprochen, was der immer für eine Spielfreude auf den Platz bringt und ja, wie wichtig er trotz allem, trotz der Qualität für diese Bayern-Mannschaft ist, hat sich dann mal wieder auch an diesem Wochenende gezeigt und die Scorer-Punkte gehen immer weiter nach oben. Also, ja.
Ja.
Beeindruckende ja, das ist Leistung.
Wirklich verrückt. Okay, da habe ich hier noch richtig Auswahl. Also, da gibt es eine Honorable Mention für Jan Diamandé. Der hat ein gutes Spiel gemacht, aber ich finde, wer noch prägender war, war Maximilian Mittelstädt, weil der an beiden Enden des Feldes ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Sascha hat vorhin schon die Klärungsaktion von ihm angesprochen, gegen Robert Glatzel war das und offensiv hat jeder, der das Spiel gesehen hat, gesehen, was Maximilian Mittelstädt kann. Ganz, ganz fantastisches Spiel. Müsste der nicht eigentlich zur WM fahren? Nee, Moment, ich habe gesagt, ich möchte diese Diskussion nicht aufmachen. Also er wird einfach nur mein MVP und Julian Nagelsmann soll einfach machen, was er macht. Da haben wir eh alle nicht mit zu reden. Jetzt bin ich gespannt, welchen Unsung Hero es zwischen dem Pfosten gab, den Sascha sich noch ausgewählt hat.
Mio Backhaus würde ich nehmen, wobei er von mir vorn, es ist ja immer der Fluch und Segen zugleich bei dieser Kategorie, dass man ja eigentlich die Unsung Heroes ziemlich stark besingt, wenn man dann mal zu Wort kommt, in den normalen Segment. Also, aber Backhaus auf jeden Fall auch ein Tor, der für mich so ein bisschen auch im Schatten von Nicolas stand jetzt in diesem Spieltag. Tolle Paraden, vorhin schon gesagt, auf jeden Fall eine sehr positive Überraschung. So die Saison hätte ich nicht gedacht, dass er da so eine stabile Rolle spielt bei Bremen. An ihm liegt es auf jeden Fall nicht, dass Bremen so weit hinten steht in der Tabelle.
Mhm. Sehr gute Wahl. Magdalena, wer ist dein Unsung Hero?
Ich entscheide mich für den Heidenheim-Spieler und nehme Kudu Zewadze, weil er erstens eingewechselt wurde, zweitens ist er, glaube ich, gelesen zu haben, der älteste Bundesliga-Torschütze in der Geschichte Heidenheims. Also ich meine, er ist 32, ist jetzt nicht uralt, aber ja. Und hat dann mit dem 3-1 auch noch den Deckel drauf gemacht. Von daher, ja, appreciate die Leistung auf jeden Fall. Sowohl von ihm als auch von Heidenheim.
Ja, stark. Auf jeden Fall gut, da einen Heidenheimer zu nehmen. Dann kann ich dieses Team beiseite tun und tue natürlich Manon Busch Unrecht und Patrick Meinka und Honsack. Also, aber die haben wir alle auch irgendwie schon vorhin erwähnt. Außerdem möchte ich Honorable Mentions verteilen an auf jeden Fall Michael Gregoritsch. Ich glaube, vorhin ist klar geworden, was für ein Fan ich von seiner Technik bin. Und auch Fabian Rieder als Sechs. Also, das war ein interessanter Schachzug. Jetzt überlege ich, wen ich dann letztlich nehme. Nee, ich muss auf die Pointe gehen. Es ist eine etwas leichte Pointe und ich bin nicht der Einzige, der sie gemacht hat. Aber dass ausgerechnet Leon Goretzka das Tor schießt, das Bayern über die historische Marke passt und dann auch mit einer so schönen Schusstechnik und auch so unaufgeregt, guckt einfach mal, wie er da bei diesem Freistoß läuft und dann abschließt. Also das ist fast so, ja, keine Ahnung, also so machen andere sich ein Getränk auf mit derselben Lässigkeit. Also deswegen mein Unsung Hero, das ist irgendwie eine nette Pointe, dass er diesen Treffer gemacht hat, der eben schon aussortiert ist beim FC Bayern und trotzdem noch wichtig ist für den FC Bayern. Deswegen mein Unsung Hero. Sollte er nicht zur WM fahren? Ich weiß es nicht. Okay, der Witz ist ausgelaugt. Kommen wir zu unseren Momenten des Spieltags. Sascha, was ist deiner?
Ja, die Parade von Moritz Nikolas mit dem Fuß gegen Baku in der 11. Minute war es, glaube ich. Ansonsten ja, wäre es, glaube ich, zu nischig, wenn ich immer darauf eingehen würde, wie interessant ich es dann doch finde, wie sich Daniel Heuer-Fernandes bei Querpässen und wie konsequent vor allem er sich bei Querpässen verhält, wenn der Gegner in so einer Flankensituation ist, wo er dann steht, wie er sich bewegt, wie oft und schnell er seine Position anpasst, kann man sich auch sehr, sehr gut immer angucken, aber um das ein bisschen greifbarer zu machen, gehe ich auf die Nikolas-Parade.
Ja, okay, die haben auch wirklich so Laien wie ich erkannt, dass es eine gute Parade war. Magdalena, was ist dein Moment dieses Spieltags?
Ich habe geschwankt, aber du hast mir jetzt so ein bisschen die Entscheidung vorweggenommen, das ist ganz gut, weil ich wollte eigentlich Leon Goretzka als meinen Moment des Spieltags nehmen. Aber dann entscheide ich mich spontan um und nehme die einigermaßen kuriose Situation mit Dennis Undav, der sich eine gelbe Karte abholt, auch noch seine fünfte gelbe Karte abholt, für einen Foul, was dann abgepfiffen wird, was dann zum Elfmeter wird und den Elfmeter er dann verschießt.
Ja.
Ist auch irgendwo okay, wenn sowas passiert, wenn man 5-0 gewinnt.
4-0 war es am Ende.
Oder das wäre 4-0.
Das stimmt, es wäre das
5-0 gewesen. Ja.
Ja, genau. Es hätte zum 5-0 führen können. Ja, genau. Ich meine, er rutscht auch noch ein bisschen weg. Es war dann auch im Regen in Stuttgart. Also ja, das war eine seltsame Situation. Aber wenn sich jemand davon erholt, dann ja wohl Dennis Undav. Also
absolut,
glaube ich, resilient. Dann bin ich froh, dass der Moment dieses Spieltags, den ich mir ausgewählt habe, noch übrig geblieben ist. Die letzte Aktion im Spiel zwischen St. Pauli und dem FC Bayern ist eben das vermeintliche 6-0. Das wird aber zurückgenommen und Tobias Stieler sagt das durch und er sagt, also das Tor wird zurückgenommen, finale Entscheidung, kein Tor, Schlusspfiff, sagt er und dann pfeift er auch noch in die und das fand ich einfach sehr nett. Das war der erste verbal übermittelte Schlusspfiff der Bundesliga-Historie. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, also mein Moment dieses Spieltags. Dich gefolgt natürlich von der Sendung. Ich kann euch nur herzlich danken. Wir haben jetzt hier fast 1:30 Uhr nachts. Ist nicht selbstverständlich, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Ganz herzlichen Dank, Magdalena Schweiger. Es hat sehr, sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin bestimmt auch nochmal da. Irgendwann. Yes. Schauen wir mal.
Gut. Sehr gut, dann endet auch diese Sendung auf einer High Note und das tut sie auch dank Sascha Felter. Sascha, wie immer herzlichen Dank dir, ich erspare uns jetzt auch die Verlängerung und wir reden nicht nochmal länger über Ghost, deswegen danke, dass dann du hier wieder mit dabei warst.
Ja, wie immer vielen Dank Max, ja, auch großen Dank an Magdalena. Es war dann doch sehr kurzweilig für die über 2,5 Stunden.
Voll, also ich habe mir auch gerade gedacht, das ist schon beeindruckend, wie schnell die Zeit vergangen ist.
Das ist immer das Feedback, auf das ich am liebsten warte. Hat auch Tabea Kemmer noch 4 Stunden gesagt. Das freut mich sehr und ich hoffe, dass es sich dann auch auf euch übertragen hat, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass ihr diese Sendung möglich gemacht habt. Wie gesagt, geht auf rasenfunk.de und klickt auf den Unterstützen-Button. Da erfahrt ihr, wie man den Paywall-Werbe- und sponsorenfreien Rasenfunk unterstützen kann. Und ansonsten, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Ihr habt ja gehört im Feedback-Blog, da gibt es wirklich so einiges nachzulesen. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und die anderen Feeds des Rasenfunks abonniert. Wir haben derer 4. Auch die findet ihr alle in den Shownotes und natürlich auf rasenfunk.de. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt oder werdet gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.
Schlusspfiff.